The Substance ist einer der hochgelobtesten Filme dieses Jahres. Doch wie hat er auf uns gewirkt? Ist er wirklich die bissige Kritik, die er sein will, oder nun doch eher substanzlos? Bam! Und damit herzlich willkommen zu Horror-Podcast Nummer 57. Wir nähern uns dem Ende des Jahres. So viele Zahlen.
Sag mal, und hast du jetzt den Wortgag mit substanzlos wirklich schon im Cold Opener verbraten?
Mann, Alter. Der musste sein. Come on, das ist so low-hanging fruit. Das muss man greifen. Man muss es benutzen.
Ja, auf jeden Fall. Ich war mir für meine persönliche Letterboxd-Kritik auch nicht so schade, diesen Wortgag zu machen. ja, und damit wisst ihr auch schon, wo wir das Niveau heute ansiedeln können, relativ weit unten. Herzlich willkommen beim Horror-Podcast. Cool, dass ihr dabei seid. Ausgabe 57. Holy crap. Ey, und ich glaube, The Substance war, glaube ich, ein Vorschlag von dir, kann das sein, dass du den ins Ring geworfen hast? Auf jeden Fall finde ich das gut, weil wir dadurch mal wieder was relativ Aktuelles haben. Das finde ich cool.
Ich kann dir auch sagen, warum. Weil der aktuell so viel von Leuten immer hier und da am Rande erwähnt wird und auch in unserem Community-Discord, das wir haben, da schreiben andauernd Leute immer mal am Rande von Substance. Und ich glaube, explizit an dem einen Tag, wo ich dir den vorgeschlagen habe, haben sehr viele Leute über diesen Film diskutiert. Und allgemein ist einfach immer ja die Reaktion so gewesen, dass der Film extrem gut angekommen ist und der wurde ja dieses Jahr unfassbar hochgelobt in verschiedenen Medien. Und ich habe den tatsächlich nicht gesehen zu der Zeit, wo er im Kino lief. Deswegen habe ich ihn jetzt nachgeholt. Und du hast ihn ja geguckt. Ich weiß aber auch nur grob am Rande so deine ungefähre Meinung zu diesem Film. Also wir haben mal ein bisschen gequatscht gehabt, aber auch jetzt nicht zu sehr im Detail. Deswegen weiß ich ungefähr, wo du stehst. Ich habe aber zum Beispiel nicht mal deine Letterboxd-Rezension gelesen, weil ich halt nicht wollte, dass ich mich selbst spoile zu deiner Meinung. Weil ich habe dir auch noch nicht meine Meinung gesagt.
Das stimmt, bei dir weiß ich es gar nicht. Du hast ihn ja auch gerade erst gesehen. Ach, du bist ein Schwein, hast mir wieder einen guten Klick vorenthalten, du Arsch. Jetzt bin ich endlich ins Letterboxd-Game eingestiegen und jetzt ist sich der feine Herr zu fein dafür, auf meine super tollen Texte zu klicken. Nein, also ist vielleicht echt gar nicht so dumm, weil dann wissen wir beide. Also von mir weißt du so ein bisschen, aber bei dir weiß ich wirklich fast, ich weiß nicht, wie du zu The Substance stehst. Auf jeden Fall wird es, glaube ich, eine sehr coole Diskussion. Ja, weil wie du gerade schon gesagt hast, wir haben natürlich mitbekommen, wir sind ja nicht ganz blind. Vielleicht blöd, aber nicht ganz blind, dass das natürlich bei euch ein ziemlich großes Thema war, der Film. Also ich würde sagen, wahrscheinlich gab es in diesem Jahr zwei richtig, richtig, richtig dicke Themen, so im Horrorgenre. Und das eine war natürlich Terrifier 3. Über den haben wir gesprochen. Und eben The Substance. Und bei mir muss ich zugeben, ich habe den damals in der Pressevorführung gesehen. Und ich muss wirklich sagen, damals, das war noch warm, das ist jetzt, weiß ich, ein paar Monate her. Und habe den jetzt für diesen Podcast nochmal geguckt. Und das war echt sehr, sehr gut, dass ich ihn nochmal gesehen habe. Weil ich meine Meinung zu diesem Film ein bisschen reflektieren konnte. Und ob sie sich geändert hat, was meine erste Einschätzung war. Und ob es noch dieselbe ist, das werden wir alles jetzt erfahren. Aber ich glaube, das kann man schon mal sagen. Auf jeden Fall, ich glaube, ein Film, der polarisiert. Weil ist ja klar, wenn ein Film so hochgelobt wird, wenn die eine Ecke ihn richtig geil findet, es gibt immer so ein paar Querulanten, die finden den dann richtig scheiße dementsprechend. Wo wir stehen, ob wir ihn feiern, ob wir ihn total kacke finden oder irgendwo in der Mitte sind, das werdet ihr in den nächsten paar Minuten erfahren. Also schön, dass ihr wieder am Start seid. Aber vorher, ich kenn's, du kennst es, Kolja, ihr alle kennt es, ihr liebt es. Kolja, was hast du vor diesem Podcast in den letzten Tagen und vielleicht Wochen Geiles gesehen? Gute Horrorfilme dabei?
Ich habe tatsächlich nur einen Film geguckt, weil ich bin in letzter Zeit sehr viel damit beschäftigt gewesen, unser Horror-Pen and Paper zu schneiden. Öfter mal schon am Rande erwähnt, aber 4 Monate Zeit sind da jetzt reingeflossen. Und heilige Scheiße, das Ding ist jetzt bald endlich fertig. Beziehungsweise ist es fertig. Es kommt am 16.12. auf dem YouTube-Kanal Dudies and Dragons raus. Am Start sind der unfassbar krasse Wolf Speer. Zum allerersten Mal sieht man ihn vor der Kamera mit Würfeln rollen und mit Papier rumfuchteln. Supergeil. dann ist Wirt von den Rocket Beans dabei, Ifraldis, Jappa, Olli von den Freuds. Es ist super, super krass. Deswegen guckt da unbedingt rein. Das ist unser allererstes Horror-Pen and Paper. Und ich glaube, das wird ziemlich, ziemlich cool. 16.12. Tragt's euch ein. Wird geil.
Ich freue mich sehr drauf. Ich habe mir schon einen Alert eingestellt. Sobald es online ist, ich sitz da, hab den Wein auf und bin für die nächsten paar Stunden nicht mehr für die Welt zu erreichen. Ich bin sehr gespannt, was du uns da schenkst.
Geil. Und ansonsten habe ich einen Film gesehen auf Netflix. Ich habe nämlich mal wieder dem Teufel Geld entgegengeworfen und habe mal wieder ein Abo bei Netflix abgeschlossen. Ich weiß gar nicht mehr, warum eigentlich. Ich wollte irgendwas bei Netflix gucken und habe mir deswegen ein Abo. Ach ja, genau, Arcane. Ich wollte mir Arcane Season 2 angucken. Ach, dafür habe ich mir einen Monat mal wieder Netflix geholt. Und dachte ich so, okay, kann ich jetzt ja auch mal ein paar Sachen nachholen wieder. Und da habe ich einen Film gesehen namens It's What's Inside. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Auf Deutsch heißt der nämlich wieder komplett anders. Wie heißt der nochmal auf Deutsch?
Oh, ich weiß es nicht, aber du hast recht, ein ganz seltsamer deutscher
Titel. Zeig mir, wer du bist.
Zeig mir, wer du bist,
genau.
Ja, ja.
Den habe ich geguckt, das ist so eine Art seichter Horror-Sci-Fi-Film, so ein bisschen so eine Whodunit-Geschichte. Also, wo die Grundprämisse ist einfach, dass so ganz viele Teenies sich in so einem Raum zusammentun, die sich längere Zeit nicht mehr gesehen haben. Und dann kommt einer von denen vorbei, der wohl eine bahnbrechende Erfindung mitbringt, die ermöglicht, dass die Teenies untereinander ihre Körper tauschen können. Also ihre Gedanken werden einfach in Körper von anderen gesetzt und die machen daraus dann so eine Art Partyspiel und müssen rausfinden, wer ist. Im Prinzip wirklich hier, wer bin ich? Aber mit einer Sci-Fi-Komponente, wo Leute wirklich diese Körper tauschen und andere Personen sind. Und ich mag die Idee, das ist ein cooler Konzeptfilm so. Überraschenderweise fand ich den nicht kacke, das klingt so richtig gemein, aber man muss einfach sagen, so Netflix-Filme waren halt in den letzten Jahren jetzt nicht unbedingt ein Garant für gute Unterhaltung. Und ich war tatsächlich dann überrascht, dass mir der so viel Spaß gemacht hat. Ich würde auf jeden Fall nicht sagen, dass der super rund ist, der hat hier und da seine Ecken und Kanten, aber er hat mich für die Laufzeit sehr unterhalten. Ich mochte irgendwie den Look vom Film. Die haben so ein paar visuelle Spielereien, die ich sehr gerne mochte. Auch die Erzählweise. Ich fand nur ein bisschen schade, dass sie meiner Meinung nach relativ wenig mit diesem Rätselfaktor gespielt haben. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, da ist ein bisschen was auf der Strecke geblieben und die hätten das Thema dieses Films noch deutlich mehr ausnutzen können. Und zum Ende wusste ich noch nicht ganz so genau, was ich jetzt von dem Film halten soll. Aber für diese Laufzeit an sich habe ich mich sehr, sehr gut unterhalten gefühlt. Also tatsächlich kann ich den auch eigentlich empfehlen, muss ich sagen.
Ja, also ich habe ihn auch gesehen. Und ähnlich wie du, ich fand den auch also wirklich alles andere als kacke. Ich fand das eine einigermaßen originelle Idee, diese Körpertausch-Story. Dachte ich erstmal, ja, okay, warum nicht? Ich lasse mich auf die Geschichte ein. Und vor allem mochte ich die audiovisuelle Umsetzung. Also weil ich gemerkt habe, du musst schon ein bisschen aufpassen, um zu checken, wer jetzt eigentlich in wessen Körper steckt. So, am Anfang geht's noch und dann wird aber hin und her gewechselt und irgendwann, das werdet ihr euch denken können, ist auch nicht mehr ganz klar, wer wirklich in wessen Körper steckt, weil manche Leute verraten es dann noch nicht oder behaupten was anderes oder so. Und die Macher standen vor der Herausforderung, das irgendwie dem Zuschauer aber visuell so zu vermitteln, wer jetzt gerade in wessen Körper steckt, ohne dass immer jeder Name explizit genannt wird. Mhm. Und die haben zum Beispiel viel mit Lichtstimmung gelöst. Also, dass spezielle Figuren immer so eine ganz spezielle Lichtstimmung haben. Und immer wenn die hauptsächlich im Bild zu sehen sind, dann ist das Licht ein bisschen lilaner als sonst oder so. Und dann weiß, okay, das ist jetzt in dem Körper steckt der oder die. Also, das mochte ich alles. Was mir an dem Film nicht gefallen hat, was mir so ein bisschen kaputt gemacht hat, ist, dass ich das Gefühl hatte, dass der auf so einen Twist hinausläuft, der nach den ersten 10 Minuten so ultra klar ist. Das hat mich richtig geärgert. Auch hier, ich will nicht zu viel verraten, aber es ist, also wirklich, das ist nicht, das ist einfach kein Spoiler. Aber wer schon mal einen Film gesehen hat, der wird bei sowas einfach stutzig, wenn alle Figuren vorgestellt werden und eine Figur wird erwähnt, die jetzt gerade nicht dabei ist und dann spricht aber kein Mensch mehr von ihr. Und du denkst, okay, so, das ist so offensichtlich, da hätte ich mir viel mehr Fingerspitzengefühl gewünscht, um dann am Ende wie noch die große Überraschung aus dem Hut zu ziehen. Also das mochte ich nicht, aber ansonsten muss ich sagen, ja. Also kein Film, der jetzt mir krass im Gedächtnis geblieben ist, aber ganz im Ernst, wie du auch schon gesagt hast, ne, wir haben auch schon Beschisseneres von Netflix gesehen.
Ja, es ist ein Film, den kann man wirklich einfach abends richtig schön mal anmachen und sich zurücklehnen und einfach mal runtergucken. Das ist echt irgendwie, du fühlst dich danach nicht deiner Zeit beraubt, aber er wird sich auch deine Weltanschauung verändern. So. Aber dann hat mir irgendwie Spaß gemacht. Ach so, oh, sorry, einen muss ich noch einwerfen. Bei mir nämlich, was nämlich eher in die schlechte Richtung war der Schacht 2. Den ich mir angeguckt habe.
Ey Mann, hab ich auch, warum findet ihr den denn alle so kacke? Was ist denn los mit euch? Ich fand den gar nicht so schlecht.
Ich muss dazu aber sagen, ich fand auch den ersten okayisch. Also der hat mir nicht so viel gegeben wie vielleicht vielen anderen. Ich fand den okay. Und der zweite wirkte aber irgendwie auch wie der erste, bloß noch nicht, bloß irgendwie so lauwarm, neu aufgesetzt, so neu aufgekocht. Ich verstehe nicht, warum der Film exakt den gleichen Ablauf haben muss, wenn es zum Ende geht. Also mit so ein paar kleinen Änderungen, aber eigentlich ist es der gleiche Film. Und das hat mich so verwirrt. Warum machst du denn nicht irgendwas anderes? Und warum? Ja, nee, das, also es hat, der Schacht 2 hat sich für mich angefühlt wie das klassische, okay, der ist gut angekommen, lass uns einfach noch mal einen zweiten machen, weil die Leute fressen eh das gleiche nochmal.
Ja, okay. Ich muss zugeben, das ist ein Kritikpunkt, der ist, glaube ich, nicht ganz von der Hand zu weisen. Aber vielleicht, weil ich auch im Vorfeld so viel Schlechtes gehört habe. Also genau, was du gesagt hast, das habe ich im Vorfeld auch von anderen gehört und teilweise auch gelesen. Deswegen habe ich also gar nichts erwartet. Und manchmal ist es ja ganz gut, mit niedriger Erwartungshaltung ranzugehen, weil ich sagen muss, ich war ziemlich gut unterhalten. Also ich mochte die Bilder wieder, gerade so in den letzten 10, 15, vielleicht 20 Minuten wurden die ja fast schon surreal, albtraumhaft. Also wenn Leute da auch beinahe so durch den Schacht schweben, also klingt jetzt weird, das wird jetzt keine Fantasy, das ist in der Story begründet und warum und wie das technisch geht, aber das waren schon ganz coole Bilder, so richtig wie so ein Abstieg in so eine rote, Entschuldigung, in so eine rote Hölle. Aber also was ich so gemerkt habe, ich hätte mir im Vorfeld hätte ich mir so ein kleines Recap noch gewünscht. Also genau das, weiß ich nicht, hast du das gelesen, dass Amazon jetzt überlegt, bald bei den Serienproduktionen so ein KI-Recap immer nach jeder Staffel sich erstellen zu lassen. Und ich muss sagen, erstmal alle so, aber ich finde es eine ziemlich gute Idee, weil bei der Schacht wirklich, ich hätte auf jeden Fall nochmal so ein Recap gebraucht, weil ich ganz viele Details gar nicht mehr wusste. Also teilweise war es mir bei Teil 2 fast ein bisschen viel. Auf einmal gibt es so ein komisches Gesetz und es gibt so einen Propheten und so, what? Ich dachte, alter Leute, und durften die im ersten auch schon alle Gegenstände mit reinnehmen? Der eine hat doch sogar ein Messer drin und die anderen Feuerzeug und so.
War das im ersten auch der Typ.
Siehst du, wusste ich nicht
mehr. Der alte Typ aus dem ersten Teil, mit dem er ja zusammen ist, der ihn auch essen möchte, da, ganz am Anfang schon. Der hat ja auch sein Sushi Messer dabei.
Ja, okay, siehst du, wusste ich alles gar
nicht. Da meinte auch die eine so, sie durften sich ein Item aussehen und sie haben ein Buch genommen. Sind sie dumm?
Ja, das ist eine, ja, okay. Ja, also ey, ich ganz ehrlich, ich fand jetzt auch schon der Schacht 1 nicht so sensationell irgendwie, also von der Story her überschaubar und das Bildnis fand ich jetzt auch so ein bisschen grob, also so krass clever war der Film jetzt auch nicht. Aber ich glaube wirklich, ich habe was ganz Schlimmes erwartet und deswegen fand ich den zweiten nicht so kacke. Was würdest du ihm geben, wenn wir schon bei Sternewertung sind? Von 5 Sternen. Was kriegt der Schacht 2 bei dir?
Boah, von 5 Sternen?
Ja.
2,5.
Okay.
Oder 2?
Ja, okay.
So rum?
Ja, okay.
Ja. Alright. Aber das liegt auch nur daran, ist glaube ich, größtenteils daran, dass der erste existiert. Der hat vielleicht einen halben Stern mehr.
Du meinst, okay, also hätte es den erst nicht gegeben, wäre das ein Einzelfilm, hätte er vielleicht 3 bei dir bekommen. Aber weil du alles schon mal gesehen hast, denkst du, ja, pff.
Ja, es fühlt sich einfach komisch an. Also, das ist so ein Film, der man kann halt sich halt den ersten nicht wegdenken. So, es ist halt eine Vorgeschichte, weißt du?
Ja, das stimmt.
Ja.
Ja, okay. Ich glaube, du bist nicht in der Minderheit. Die meisten fanden den ja nicht so toll. Okay. Also hat sich das Netflix-Abo wieder mega gelohnt für dich. Du hast richtig die geilen Sachen
rausgezogen. Ey, ohne Scheiß, Arcane fand ich wieder richtig großartig.
Okay.
Also, gerade Fans der Animation und so, ich bin mir da nicht zu schade, es zu sagen, ich hatte zwischendurch mehrfach Tränen in den Augen, weil ich die Bilder schön fand. Nicht, weil irgendwie Sachen emotional waren in der Geschichte vielleicht, sondern einfach, weil ich als mein Artist-Herz hat gepocht bei diesen Szenen. Ja. Ich fand teilweise Bilder so schön und habe ganze Zeit immer gedacht, meine Fresse, ist da viel Detail und Liebe reingeflossen, dass mir wirklich mehrfach auf die Tränen gekommen sind, weil ich das so krass finde, wie viel Liebe in jedem einzelnen Pinselstrich gefühlt in den Texturen und sowas liegt und in den Animationen. Also ja, auch nicht ganz rund und ich glaube, viele fanden das Ende nicht so geil. Ich fand es nicht schlimm, ich fand es echt eigentlich ganz gut. Aber abseits davon, visuell ist das eine absolute Bombe. Arcane Season 1 und 2 ist, was Animationsfilme angeht oder Serien, Top-Tier.
Es gibt ich meine zu wissen, dass es ein Wort für dieses Phänomen gibt, wenn man von großer Kunst so ergriffen ist, dass man wirklich so körperliche und emotionale Reaktionen hat, wie zum Beispiel unkontrolliertes Weinen und so, weil du diese Schönheit fast hier trägst. Mhm. Das heißt Stendhal-Syndrom. Das haben wohl Leute teilweise beim Betrachten großer Kunstwerke, wenn du es erstmal die Sixtinische Kapelle siehst oder so, dass du dann wirklich in Tränen ausbrichst und weinst, weil es so krass schön ist und weil du es kaum verarbeiten kannst, weil alles auf dich einprasselt. Und vielleicht hast du dann sowas bei Arcane. Also ich weiß zum Beispiel von Leuten, wie hieß der letzte Spider-Man-Animationsfilm? Across the Spider-Verse,
ja, glaube ich.
Der war's. Also ich will jetzt nicht das Fass aufmachen, ob der qualitativ gut ist oder nicht, weil ich habe ihn nicht gesehen. Ich werde den auch nicht gucken, weil es mich nur interessiert. Bombe. Genau, das war genau das, was ich auch mal gehört habe, dass der visuell halt so krass ist und Leute waren so völlig geflasht und waren so in den Stil verliebt und konnten gar nicht genug kriegen davon. Von daher, ja gut, ist doch cool, wenn du zumindest, wenn dein Auge was geboten bekommt, was du nicht alle Tage siehst.
Ich habe es auch echt selten, dass so Musik und Bilder zusammenkommen, dass ich wirklich so krass emotional werde. Also es ist halt wirklich super, super selten. Ich glaube tatsächlich, ich hatte das bei Mad Max Fury Road im Kino. Diese Zusammenkunft aus Bildern und Musik fand ich einfach extrem episch. Und bei Dune 2 das letzte Mal, als Paul Atreides den Wurm zum ersten Mal reitet. So irgendwie die Bilder und die Musik, die anschwellt, so. Da habe ich auch so ein bisschen Tränen im Auge gehabt. Ich weiß nicht warum, aber wenn Kunst so ineinander greift und irgendwie alles stimmt für mich, dann finde ich es sau geil. Das hatte ich jetzt auch wieder ein bisschen.
Das habe ich zuverlässig jedes Mal bei Hero. Der kriegt mich, ohne Scheiß, ich weine bei dem immer. Der kriegt mich jedes Mal. Das ist ähnlich wie bei dir. Also ich finde nicht nur die Story wahnsinnig berührend und ganz dramatisch und tragisch und Liebende gehen gemeinsam in den Tod und es ist alles ganz schlimm und alle weinen und so, sondern wie das visuell auch vermittelt wird. Das ist so eine Bildergewalt und diese Farben, die sind so überirdisch schön und mit dem Soundtrack, ich habe da einfach körperliche Reaktionen. Ich kann da gar nicht anders. Ich kriege Gänsehaut und ich muss immer, das Ende, ich muss da immer weinen. Ich sitze da immer und heule. Das ist so, so schön. Und es ist toll, Kolja, dass wir mittlerweile in so einem gesetzten Alter sind, wo wir das auch zugeben können. Wir müssen nicht mehr cool sein. Wir müssen nicht die ganze Zeit die harten, unantastbaren Brocken spielen. Ihr lernt hier auch mal die weichen Seiten der Horror-Podcast-Jungs kennen. Ist das nicht schön? Schon deswegen hat es sich gelohnt, diese Folge anzuhören. Okay, waren das deine letzten Sichtungen?
Ja.
Oder hast du noch
was? Das wäre zumindest das, woran ich jetzt gerade mich erinnern kann.
Dann überlege ich mal, was habe ich noch gesehen? Ich probiere es auch etwas kürzer zu machen. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt Horror, aber zumindest einigermaßen skurril, ein bisschen bizarr. Ich habe Dream Scenario nachgeholt, der auch lange auf meiner Liste war. Du erinnerst dich, Nicolas Cage, wo er die ganze Zeit in den Träumen von Leuten auftaucht und er weiß gar nicht warum und kann sich es gar nicht erklären und so. Das ist von dem Typen, der Sick of Myself gemacht hat. Hier Borgli heißt er mit Nachnamen. Wie gesagt, ist kein Horror, ist einigermaßen skurril und auch so ein bisschen unangenehm tatsächlich, weil die Situation irgendwann kippt. Am Anfang ist noch so lustig und keiner weiß warum. Und auch Nicolas Cage freut sich, dass er in den Träumen von anderen auftaucht und fühlt sich so ein bisschen gebauchpinselt. Aber irgendwann kippt das alles so ein bisschen und dann beginnt so eine Dynamik, die sich schwer noch aufzuhalten ist. Fand ich echt ziemlich cool. Mochte ich, weiß nicht, ob es auf meiner Lieblingsliste für 2024 landet, aber war auf jeden Fall wieder ein gelungenes Filmexperiment mit einem sehr, sehr gut spielenden Nicolas Cage. Das war wieder so ein Fall, haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, das ist ein Film, den würde ich Leuten nennen, wenn sie an Nicolas Cage immer noch als diesen Meme-Schauspieler denken. Ach, das ist der immer durchdreht, der irgendwie in jedem Film rumbrüllt, den muss man nicht ernst nehmen. Da ist er wieder ganz ruhig, ganz zurückgenommen. Fährt die ganze Zeit nur so im Standgas quasi rum, aber das tut dem Film richtig gut. Also ich mochte ihn sehr. Dann, was habe ich noch gesehen? Oh, dann habe ich was völlig Absurdes nachgeholt, aber ich brauchte mal was Leichtes, was Dummes, was nicht so schwer ist. Und habe Dark Shadows mir angeguckt von Tim Burton, weißt du? Der mit Johnny Depp
aus dem Jahr
2012.
Ja, oder so, ich habe den einmal 2011. gesehen und ich erinnere mich, dass ich den nicht gut fand irgendwie.
Alter, was war das für ein Gerümpel? Holy crap, ich wurde ja vorgewarnt, ne? Aber also ich habe lange nicht so einen zerfaserten, seltsamen Film gesehen, wo ich das Gefühl hatte, Tim Burton, er wusste überhaupt gar nicht, was er da wollte.
Ja.
Das war ganz weird. Weil auf der einen Seite will der Film halt so ein bisschen lustig und bunt sein und campy. Johnny Depp kommt als Vampir in den 70ern wieder und ich denke, ey, okay, so weißt du, so Dracula meets Austin Powers. Kannst du was Lustiges draus machen? Warum nicht? Und dann ist das aber so ein ganz seltsamer, zerfaserter Plot um so eine alte Fischereifamilie. Michelle Pfeiffer ist da das weibliche Oberhaupt und Eva Green ist ihre Gegenspielerin. Sie ist aber eigentlich eine unsterbliche Hexe, die Johnny Depp erst zum Vampir gemacht hat. Am Ende gibt's einen großen Endfight. Chloe Grace Moretz, die Tochter, ist auf einmal ist die ein Werwolf am Ende. Und es ändert nichts am Plot. Wirklich gar nichts. Es ist wirklich eine völlig sinnlose Randinformation. So, okay. Und dann ist der Film wieder zu Ende. Also wirklich ganz, ganz weird.
Ja. Ich kann mich nicht mehr an viel erinnern, aber ich habe den 2012 halt gesehen, als er rauskam.
Ja. Ja, und ey, wie gesagt, ich habe jetzt auch nichts Geiles erwartet, aber ich dachte mir, Ich glaube, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, weil ich habe so gemerkt, dass einige von Tim Burtons Filmen, die ich beim ersten Mal gar nicht so geil fand, die sind dann so langsam zu so kleinen Lieblingen von mir geworden. Mittlerweile liebe ich ja Ed Wood wahnsinnig und auch Sleepy Hollow. Beim ersten Mal, ich war so enttäuscht in der Sneak damals. Und dann habe ich aber erst gecheckt, was Tim Burton damit eigentlich wollte. Und jetzt liebe ich Sleepy Hollow. Es ist so ein richtig schöner Comfy-Film. Und ich dachte, ey, wer weiß, vielleicht, ich bin ja manchmal ein bisschen weird, vielleicht bin ich ja der Einzige, dem Dark Shadows voll gut gefällt. Aber nee, das war ein absoluter Stinker. Das war wirklich nix. Und was habe ich noch gesehen? Oh, doch, ich habe noch was Gutes gesehen. Ein kleiner Geheimtipp. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich war zu faul zum Recherchieren, beziehungsweise ich habe vergessen einfach, bis mir jetzt gerade eingefallen ist, was ich jetzt sagen werde. Ich habe Strange Darling gesehen. Auch hier nicht unbedingt Horror. Ich würde es als Crime Thriller Drama würde ich es bezeichnen. Und das ist wieder so ein Fall. Am besten geht man da komplett blind rein. Am besten gar nichts drüber wissen. So ging es mir auch. Ich wusste nichts von der Story. Ich wusste nichts von der Machart. Ich wusste nicht, ob er ein Gimmick hat. Und wenn ja, was das Gimmick ist. Ich wusste gar nichts. Und ich fand den richtig, richtig gut. Ich hatte so viel Spaß beim Gucken. Ich fand den stilistisch geil. Der war super gespielt. Der macht von der Story her ein paar Sachen, die ich nicht hab kommen sehen. Ist dabei keine 4,5 Stunden lang. Also kann man wirklich kurz, knackig einmal kurz weggucken an einem Abend. Und unter dem Strich, wenn ihr irgendwie auf Strange Darling stolpert, dann schaut den euch wirklich, wirklich an. Ich glaube, bei so manchem von euch da draußen wird er auch auf der besten Liste in diesem Jahr landen. War ein richtig schönes Ding.
Ach, hier mit Willa Fitzgerald in der Hauptrolle. Die hat auch damals die Hauptrolle in der Scream-Serie gespielt.
Ach, wirklich? Mhm. Echt? Die habe ich sogar gesehen. Zumindest die erste Staffel.
Ich kenne sie nur daher.
Aber jetzt mal ganz kurz. Ich verwechsel ihn nämlich immer. Die Scream-Serie war die mit der Bloggerin, ne?
Weiß ich gar nicht. Hat sie Blogs geschrieben?
Oder verwechsel ich das mit Slasher?
Nee. Ach so. Wo die Bloggerin, wo man vermutet, dass die Bloggerin komisch sein könnte, meinst du?
Ja, da kommt in der ersten Szene so eine Bloggerin und dann sieht man die von ein paar Folgen.
Genau, da hat sie nämlich die Hauptrolle gespielt. Okay. Da war sie die.
Ach echt, da hat die mitgespielt.
Das Final Girl im Prinzip, ja.
Ah, okay.
Ich kenne sie sonst von nichts tatsächlich. Ich glaube, sie hat auch sonst nur so B-Movie-Sachen mitgespielt.
Alright, okay.
Also laut der Liste hat sie auch in House of Usher gespielt, aber ich weiß nicht, was sie für eine Rolle hatte.
Wirklich?
Ja.
Jetzt hier der von Mike Flanagan, Serie.
Also laut der Liste hier gerade, die ich hier aufgemacht habe, aber absolut keine Ahnung.
Vielleicht so eine kleine Nebenrolle oder so. Aber ich muss sagen, also die war wirklich, wirklich gut. Echt, die hat richtig gearbeitet, die hat richtig geackert in der Rolle. Fand ich ziemlich beeindruckend, was sie abgeliefert hat. Aber Kyle Gellner spielt auch mit. Und der ist mir das erste Mal aufgefallen im wirklich unsäglich vergurkten Remake von Nightmare on Elm Street. Da spielt er quasi die neue Version von Johnny Depp. War alles nicht so toll, lag aber weniger an ihm, mehr am Film. Weil jetzt in diesem Film, da liefert er auch eine richtig starke Performance ab. Also das ist so ein Film, so das sind zwei keine A-Lister-Stars, so die muss man schon kennen, so aus der zweiten bis dritten Reihe. Aber die sind beide richtig gut, die haben großartig Chemie miteinander. Also das ist sowieso, die sind so gecastet, dass da zwischen denen was passiert. Und das ist wahnsinnig wichtig für den Film. Deswegen, ich will gar nicht mehr sagen, nicht zu hoch die Erwartungen stecken, aber ich fand den wirklich sehr, sehr fein.
Kyle Gellner hat jetzt auch schon in einigen Filmen mitgespielt, über die wir geredet haben, ne?
Wo hat er denn noch mitgespielt?
In Smile hat er den Cop gespielt, der sie begleitet.
Ach ja, stimmt.
In Jennifer's Body spielt er den Emo-Boy. Der gefressen wird von Jennifer.
Ach ja.
Der taucht immer mal so am Rande auf und man erkennt ihn, weil er hat irgendwie so ein markantes Gesicht, aber irgendwie finde ich cool, dass er jetzt mal eher eine Hauptrolle anscheinend spielt.
Ey, voll. Also, und wie gesagt, ne, jetzt so nach Strange Darling kann ich mir vorstellen, so, ich weiß nicht, ob der jetzt gleich so der ganz große Star wird, aber ich denke, dass er da eine ordentliche Visitenkarte hinterlassen hat. Und mich würde es gar nicht wundern, wenn wir den Bengel in den nächsten Jahren echt noch öfter sehen, weil der konstant wirklich arbeitet und mittlerweile ist er auch echt ziemlich gut. Ja, deswegen kleiner Tipp von mir, Strange Darling, setzt ihn mal auf eure Liste. So, cool. Haben wir das abgehakt. Kolja. Jetzt müssen wir ganz tief durchatmen. Wir stellen unser Rückgrat und bereiten uns auf das vor, was da nun vielleicht auf uns zukommen wird, wenn wir über einen der wahrscheinlich meist diskutierten Horrorfilme, ist es vielleicht gar kein Horrorfilm, das wird jetzt zu klären sein, des Jahres sprechen, The Substance.
Have you ever dreamt of a better version of yourself? Younger, more beautiful, more perfect.
Und ich habe irgendwie das Gefühl, jetzt, ich weiß halt ungefähr so, wo du stehst. Ich muss tatsächlich gestehen, bei mir sind die Gedanken noch ein bisschen durcheinander. Ich finde, das ist so ein klassischer Film, wo ich das Gefühl habe, den muss ich auch irgendwann in Zukunft nochmal gucken, um wirklich so ein richtig festigendes, also eine festigende Meinung zu bilden. Aber so grundsätzlich habe ich irgendwie das Gefühl, um das schon mal vorwegzunehmen, wir könnten vielleicht in eine etwas andere Richtung gehen als die großen ganzen Kritiken in diesem Jahr diesen Film geformt haben. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, das könnte einer der Podcasts werden, ohne jetzt zu wissen, was du sagen wirst, der vielleicht ein paar Leuten ans Bein pissen wird.
Hä? Wieso das denn zu diesem Film? Da kann es doch nur eine Meinung geben. Den müssen wir doch abfeiern.
Ja, das habe ich halt irgendwie so das Gefühl, das ist so der aktuelle Konsens von diesem Film. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie jetzt deine Reaktion auf gewisse Sachen ist und wie dann wiederum die Reaktion der Hörer darauf sein wird.
Ich bin auch sehr gespannt, was wird. Pass auf, jetzt mal ganz im Ernst. Ich mache jetzt mal was, von dem ich mir eigentlich gesagt habe, dass ich das nicht mehr machen will, weil mich das selber immer nervt. Ich gebe jetzt einen sogenannten Hausfrauenmonolog. So hat unsere Literaturlehrerin damals das immer genannt, wenn jemand seinen Text vortragen sollte, aber erstmal, bevor er seinen eigentlichen Text vorliest, erstmal gibt's eine weitschweifige Erklärung oder eine Rechtfertigung oder was als nächstes jetzt kommt. Das hat sie, warum auch immer, Hausfrauenmonolog genannt. Und so einen werde ich jetzt auch geben, weil, also, bei mir war es so, als wir beide, Kolja, du und ich, als wir uns entschlossen haben, The Substance zu gucken, dachte ich, ey, ja, okay, cool, alles klar, ich gucke den nochmal, ich habe den damals gesehen, ich gucke den jetzt nochmal, beim zweiten Gucken hat sich meine Meinung eher noch verfestigt. Und dann habe ich mir schon überlegt, wie wird es wohl, wenn wir beide dann später darüber sprechen. Und ich habe gemerkt, dass schon in meinem Kopf habe ich angefangen, so eine Schere anzusetzen und hab gemerkt, dass ich in meinem Kopf schon vorsichtig werde. So, oh, wie formuliere ich das? Wie sage ich das so, dass ich Leuten nicht ans Bein pinkel, dass man es nicht falsch versteht? Da muss ich ganz vorsichtig sein, so als würde ich auf Eierschalen rumlaufen. Und dann habe ich gemerkt, das nervt mich so, dass es mich quasi im Vorhinein schon aggressiv gemacht hat, so dass ich dachte, pass auf, Alter, wenn wir den Podcast starten, ich stelle mich hin und ich sage als allererstes, ja, ey, Leute, pass auf, ich fand Substance wahrscheinlich anders als ihr, hört auf zu flennen, irgendwie, so, weißt du, also direkt quasi in die Gegenoffensive zu gehen. Das fand ich aber auch wieder blöd, weil ich denke so, ich kann mich nicht drüber beschweren, dass alle Leute so hysterisch sind und keiner mehr irgendwie die andere Meinung verträgt, wenn ich das aber dann quasi selber mit in so eine Diskussion bringe. So, und deswegen habe ich mir vorgenommen, ich rede über The Substance so, wie ich über jeden anderen Film rede. Es ist am Ende des Tages, Leute, wir kommen alle mal runter. Es ist auch nur ein Scheißfilm. Alles cool. Ganz viele von euch finden den super geil. Daran wird sich auch nichts ändern. Egal, was ich sag, egal, was Kolja jetzt sagt. Wir wollen an niemandes Meinung rütteln. Das wäre absolut albern. Aber ich möchte auch nicht den Film irgendwie anders behandeln als irgendwie andere Filme. So, und ich spreche auf eine ganz gewisse Art, so wie du auch. Und ich wähle ganz gerne mal scharfe, starke Wörter. Einfach nur, weil ich finde, dass das die Diskussion ein bisschen spannender macht, als wenn man sich irgendwie alles um alles so rummauschelt und rumdruckst. Deswegen, also das ist quasi jetzt hier mein großer Hausfrauenmonolog zum Einstieg. ja, vielleicht sind wir nicht komplett jetzt deiner Meinung, liebe Zuhörerin oder lieber Zuhörer. Aber auch das kann ich sagen, wir haben euch da draußen als sehr entspannte, sehr offene, sehr tolerante und sehr als Community, nicht nur als Einzelperson, ein paar von euch kennen wir auch mittlerweile, sondern eben als großer Community-Blog, da seid ihr sehr offen, sehr tolerant, sehr erwachsen, man kann über alles mit euch reden, alles cool, wir sind Freunde, deswegen glaube ich, ist die Warnung eigentlich jetzt hier fast überflüssig, aber ich wollte sie doch nochmal geben, The Substance ist auch nur ein verdammter Film. Also ja. Chillt mal, wenn wir den nicht geil finden. So, und das vorausgeschickt, du hast mich gefragt und jetzt komme ich endlich zu meiner Antwort. So, Leute, ich habe ihn jetzt zweimal gesehen und ich bleib bei meinem Ersteindruck, das ist ein richtig dummer Film. Ich finde The Substance richtig dumm. Der macht mich fast sauer, weil der so viel Potenzial hat und der verstolpert das so krass. Also, ich sehe, was dieser Film sein will und ich glaube, ganz viele Leute sehen das auch in ihm, aber ich sehe es überhaupt nicht. Für mich scheitert der in fast allem, was der sich vorgenommen hat. Und warum und wie? Ich will jetzt gar keinen langen Monolog halten, weil ich jetzt schon zu lange geredet habe. Deswegen spiele ich jetzt sofort den Ball zu dir zurück, Kolja. Du hast ihn ja ganz frisch gesehen. Mhm. Also sag uns, wie ist es bei dir?
Für mich ist es irgendwie so ein komisches Tauziehen ganze Zeit, weil der Film hat so viele Sachen, die für mich irgendwie auch für den Film sprechen. Aber wiederum gibt's immer noch mal irgendwie so ein paar Punkte, Szenen, Plotpunkte und einfach Gefühlswellen, die dieser Film ausstößt in mir, die den dann doch eher wieder in die andere Richtung ziehen. Und das ist immer so ein komisches Hin und Her, wo ich mir so denke, so okay, ich habe hier so eine Handvoll Sachen, die ihn richtig interessant und cool machen, aber dann wieder genau so eine volle Hand auf der anderen Seite, die mich irgendwie nerven. Und irgendwie wirkt das für mich daher so ein bisschen unrund. Und deswegen meine ich halt, das ist irgendwie so ein Film, den vielleicht muss ich den irgendwann noch mal gucken, um eine ganz andere Meinung zu haben. Wir haben ja schon oft drüber gesprochen. Oft hat man das ja so, dass man einen Film guckt und dann denkt man sich so, okay, ich finde ihn jetzt deutlich besser als vorher oder ich finde ihn halt jetzt doch eher so schlechter. Und selten, super selten kommt es ja so vor, dass man einen Film guckt und denkt sich so, ja, irgendwie genau das Gleiche, was ich vorher hatte. So, ist halt einfach, anscheinend ist es wohl einfach nicht mein Film. So. Für mich ist er irgendwie in so einem komischen Mittelmaß, weil das Ding ist, der hat halt so viele Sachen, die ich mega interessant finde, wie er gemacht ist. Ich bin auch, es ist komisch zu sagen, aber nach nur einem Film von Coralie Farghide, wird sie, glaube ich, ausgesprochen?
Ich glaube, Farghide.
Farghide, ah, okay. Ich habe ein paar Kritiken gesehen, da wurde sie Farghide ausgesprochen. Ist es immer, glaube ich, aber so ein Name, wo man sich nicht ganz sicher ist. Farghide, okay. Ich sage jetzt einfach mal Coralie. bin ich tatsächlich, wenn man das überhaupt sagen kann, zu einem relativen Fan geworden, weil ich ihren allerersten Debütfilm sehr, sehr gerne mag und sehr oft gesehen habe, nämlich Revenge. Ist ein, wie man wie der Name vielleicht vermuten mag, ist es ein Revenge-Movie. So eine Art Rape-Revenge-Movie. Also es ist ja tatsächlich eine Kategorie. Und den fand ich damals sehr stylisch, sehr hart. Teilweise auch da schon hat er sehr geschrammt an der Realität. Also er hatte so ein paar kleinere Szenen, wo man sich da dachte, so das kratzt irgendwie eher an Fantasy. Also sehr überspitzt ist der Film auf jeden Fall. Aber irgendwie mochte ich einfach die Art, wie sie in diesem Film rangegangen ist. Und irgendwie hat er mir recht viel gegeben. Ich mag Revenge einfach sehr gern. Ich habe den hier auch als Blu-ray bei mir stehen. Und daher hatte ich sie auch lange Zeit auf dem Schirm. Ich wusste, dass sie dann noch hier und da ein paar Kurzfilme gemacht hat. Sie hat zum Beispiel auch eine Episode von Sandman übernommen. Aber dann habe ich sie irgendwie aus den Augen verloren. Und als über The Substance so viel gesprochen wurde, hatte ich natürlich hier und da am Rande mitbekommen, wie viele Leute über diesen einen Film sprechen. Ich wusste aber nicht genau, worum es geht, erstens. Und zweitens wusste ich nicht, dass der Film von ihr gemacht wurde. Und das wusste ich jetzt, das weiß ich jetzt erst, wo ich den Film gesehen habe. Weil ich habe halt im Voraus, bevor ich diesen Film geguckt habe, habe ich tatsächlich gegoogelt, so, wer hat den Film überhaupt gemacht? Und dann war ich so, wow, krass, okay. Und das war für mich, glaube ich, ein kleines Problem, weil daher, dass ich halt Revenge sehr gerne mag, habe ich dann vielleicht auch eine gewisse Erwartungshaltung gehabt und bin dann halt auch nicht ganz unvoreingenommen in diesen Film reingegangen. Ich habe erstmal die ganzen Reaktionen der Leute natürlich nicht komplett an mir vorbeiziehen lassen, aber das war nochmal irgendwie sowas, was oben drauf gespielt hat. Und im Verlauf des Films, ich habe immer wieder so Momente, die ich sehr cool fand. Ich mag die Grundidee von der Darstellung sehr gerne. Also, ich weiß nicht, ob wir nochmal ganz kurz runterreißen wollen, was der Plot vom Film ist.
Das sollten wir machen, falls der eine oder andere ihn nicht gesehen hat. Es ist ihm aber egal, er möchte uns einfach nur ranten hören oder schon wieder vergessen hat.
Okay. Willst du das machen oder soll ich das übernehmen?
Ich kann es ja mal probieren. Also, wir sind bei Elizabeth fängt schon gut an. Elizabeth Sparkle, gespielt von Demi Moore. Sie spielt ein etwas in die Jahre gekommenes TV- und Film-Sternchen. Ein Starlet, hat die besten Jahre hinter sich und hat bis jetzt gerade noch eine offenbar relativ erfolgreiche Aerobic-Show im Fernsehen gehabt. Aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters wird sie aber ausgemustert, kommt damit überhaupt nicht klar, verliert jeden Selbstwert und auch jede Definitionsgrundlage von sich selber und hört dann von einer ominösen, titelgebenden Substanz. Und diese Substanz ermöglicht es ihr, quasi einen neueren, heißeren und jüngeren, nenne ich Klon, aber eine neuere Version von sich zu gebären. Die wird dann gespielt von Margaret Qualley, die nennt sich Sue. Mhm. Und diese Sue hat dann quasi die Chance, wie der Film es behauptet, mit dem Bewusstsein des Originals, also dem Bewusstsein von Elizabeth, nochmal quasi ihre besten Jahre nachzuleben, beziehungsweise zu einem neuen Höhenflug anzusetzen. Also Sue bekommt, wird dann selber ein Star, bekommt dann quasi die Aerobic Show, die Demi Moore damit mehr oder weniger weggenommen wurde. Und dann, man kann es sich denken, kommt es zu einer großen Rivalität zwischen den beiden Identitäten, die in einem blutig splatterigen, völlig drüber inszenierten Match- und Body-Horror- und Gore-Finale mündet. Und du hast es am Anfang, glaube ich, auch schon mal gesagt, das Wort Satire ist gefallen. Das ist auch eine Satire, zumindest auf dem Papier. Und genau da gehen jetzt auch schon die Probleme für mich zumindest los. Aber das ist so ganz grob die Zusammenfassung von Substance. Du warst aber noch nicht fertig, jetzt bist du wieder.
Ich dachte halt, so als Grundlage wäre es ganz gut zu wissen, worum es ungefähr geht für die Leute, die vielleicht diesen Film nicht geguckt haben oder auch nicht gucken wollen, weil ihr wisst ja ganz genau, wir meistens fangen wir an mit dem Plot und dann gehen wir eher Richtung in die Spoiler-Richtung. Und das lässt sich hier wahrscheinlich auch nicht groß vermeiden, deswegen würde ich jetzt einfach mal nach und nach den Film vielleicht von hinten aufrollen. Erstmal, die Anfangsszene fand ich sehr schön. Also, wie alles gefilmt wurde, es ist relativ langsam, es ist sehr artsy dargestellt. Also du hast diesen langen Zoom irgendwie auf diesen Hollywood-Stern, der errichtet wird auf dem Walk of Fame von dieser Elizabeth Sparkles. Und diese ersten paar Minuten zeigen eigentlich schon relativ gut so ihren Werdegang, so ohne groß irgendwie explizit dir das auf den Bauch zu binden, so von wegen so, das hat sie durchgemacht, dies und das. Nein, sie ist einfach ein Star, alle haben sie abgefeiert und mittlerweile ist sie aber in Jahre gekommen und irgendwann kommt Chef Dennis Quaid halt zu ihr und sagt, ey, pass auf, du bist alt, du bist mittlerweile nicht mehr wertvoll für uns, wir brauchen einen jungen Ersatz, raus mit dir. So ganz stumpf runtergesagt, so ist halt das Business im Prinzip. Und erstmal da, ich finde sehr schön, wie eklig sie Dennis Quaid tatsächlich in diesem Film darstellen. Also wie so krampfhaft abstoßen sie ihn darstellen wollen, wo die Kamera fast in seinem Mund verschwindet, während er diese 5000, was sind das, Gumpies da vernichtet auf seinem Teller? Schrimps, genau. Und immer wieder auf seine von Zigaretten und Zigarren vergilbten Zähne zoomen und einfach alles in diesem Typen ist absolut widerlich. Kleiner Funfact, die Rolle sollte eigentlich Ray Liotta wohl spielen. Das ist Dennis Quaid geworden.
Ey, und Dennis Quaid hat sich auch voll in die Rolle geworfen. Ne? Ja. Also die waren irgendwie so in der Produktion so im dritten Monat oder am Ende des dritten Monats. Und dann ist Dennis Quaid dazu gekommen. Und also der war mit vollem Enthusiasmus dabei, mit voller Leidenschaft und hat sich da so richtig in die Rolle geschmissen. Und die beteiligten Damen meinten, dass es quasi so wie so ein Energieschub für sie war. Also die haben dann nochmal ganz neue Impulse bekommen und das hat dem ganzen Film sehr gut getan. Und er hatte einen krassen Drive reingebracht. Und also er hat auf jeden Fall an seiner Rolle Spaß. Ich glaube, das merkt man. Ey. Pass auf, ich würde jetzt gerne mal einhaken, weil ich merke gerade, ich sitze so ein bisschen auf glühenden Kohlen. deswegen, ich würde jetzt gerne einfach mal rausballern, was mein großes Grundproblem mit diesem Film ist. Und ich warne schon mal vor, also falls es dem einen oder anderen immer noch nicht klar sein sollte, nein, ich fand ihn nicht gut und ich werde auch kein gutes Haar an dem lassen, weil leider, und ich wünschte, ich könnte was anderes sagen, leider sehe ich eigentlich nicht viele Punkte, in denen der Film mich überzeugt. Also meine Probleme sind, dass die Story so unfassbar gigantische Plotholes hat und eins ist absolut zentral, wie nämlich genau diese Substanz funktioniert, beziehungsweise dass behauptet wird, die beiden Mädels oder die Version der Frau würden sich ein Bewusstsein teilen und dann sagt der Film und zeigt mir aber explizit genau das Gegenteil. Also alles, was ich sehe, sind zwei völlig voneinander abgekoppelte Entitäten. Und dann frage ich mich, was Demi Moore, was Elizabeth eigentlich zum Geier davon hat, dass sie sich das Leben wegnehmen lässt. Darauf hat der Film keine Antwort. Ich finde, der ist viel zu lang. 2:20, holy crap. Das ist ein Kurzfilm. Das ist ein 30 bis 40 Minuten. Ich kam raus und ich dachte, das ist eine Tale from the Crypt. Das ist eine Geschichte aus der Gruft. Auch mit dem Ende. Das hätte alles super gepasst. Auch diese Geschichten aus der Gruft damals. Im Finale, die haben immer einen draufgesetzt. Das war so ein, du musstest, gleichzeitig warst du abgestoßen, musstest aber auch lachen, weil es so absurd ist. So waren diese ganzen Geschichten aus der Gruft, nur haben die ungefähr eine halbe Stunde gedauert. Und warum The Substance 2:20 gehen muss, das ist mir nicht vermittelbar. Der ist wahnsinnig selbstverliebt, der feiert sich und auch ganz viele Leute da draußen, der feiert sich für einen Stil. Ey, aber sorry, ich finde den nicht sonderlich überragend. Also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht ganz genau, was Leute exakt darin sehen. Klar, die Bilder sind schön und der Soundtrack ist cool, alright. Aber so inszenatorisch, stilistisch, von der Idee her, da ist überhaupt nichts Originelles drin. Also ich sehe da ganz so generische Bilder zu generischen Beats und das ist sehr, sehr glossy und der Soundtrack ist laut. Okay, alright. Ja. Aber wenn ich sowas lese wie sowohl inhaltlich als auch stilistisch, ist der so mutig und so bahnbrechend extravagant und der Kiefer klappt mir so runter. Das, sowas habe ich noch nie gesehen. Dann denke ich, wirklich? Sowas habt ihr noch nie gesehen. Also das ist für mich nicht so ganz nachvollziehbar. Und was mir aber, glaube ich, am meisten nervt, und dann bist du erstmal wieder dran, sorry, aber dann habe ich mich erstmal wieder ein bisschen runtergeredet. Was mich am meisten nervt ist, dass die satirischen Elemente für mich, da landet überhaupt gar nichts dabei. Also wirklich gar nichts. Ich finde die komplette Story, ich finde die Hanebüchen, ich finde das Element oder der Story-Aufhänger, dass sie eine Aerobic-Show hat, das finde ich so dermaßen von vorgestern. Also ich verstehe überhaupt nicht. Der Film spielt ja offensichtlich im Jetzt. Also die Leute haben hier Handys und moderne Technologien. Und dann wollen die mir erzählen, dass der größte TV-Star mit dem krassesten, heißesten Produkt am Markt ist eine Aerobic-Show? Never ever. Und hä? So, ohne Scheiß. Ey, sorry, aber das kommt mal geschmeidige 30 Jahre zu spät. Ich weiß gar nicht, was das für ein seltsames Element ist. Das ist so alt, das ist so krass dated. Und auch am Ende, worum geht's? Sie soll die Neujahrsgala moderieren? Das ist so der Höhepunkt ihrer, die Neujahrsgala? In welchem Jahr sind wir denn? Wann war das letzte Mal, dass irgendein Schwanz da draußen irgendeine Neujahrsgala von irgendwem moderiert auf irgendeinem Fernsehsender interessiert hat? So, weißt du, und dann weiß ich aber schon, alle Leute kommen mit, ja, aber das ist ja Satire. Es ist ja Satire, das darf man nicht wörtlich nehmen. Genau wie Dennis Quaid gezeichnet ist. Das ist ja alles satirisch. Da denke ich mir, ja, okay, aber dann ist die Satire, die ist haha substanzlos, die ist zahnlos, die ist überhaupt nicht bissig. Und das Schlimmste, ich erfahre da nichts Neues. So, ich weiß nicht, was der Film mir sagen soll. Lass mich raten. Das Showgeschäft ist verkommen. Aha. Männer sind Schweine. Ja, weiß ich. Wenn du ab einem gewissen Alter wirst du ausgemustert. Wirklich? Wow. Revolutionär. Also ich weiß nicht, was ich aus diesem Film mitnehmen soll, was ich nicht eh schon weiß. Ich habe das Gefühl, das ist ein Film aus einer Echokammer für seine eigene Echokammer. Und da funktioniert der ja auch super. Der kriegt ja überall auf die Schultern geklopft. Aber genau von den Leuten, für die er zu 100% produziert wurde, und alle anderen, oder zumindest die meisten anderen, mutmaße ich, denen fällt es vielleicht schwer, da irgendwas rauszuziehen, was sie nicht längst schon wissen. Also ich finde den so plump und so grob und der macht es so deutlich, was er sagen will. Der haut mir seine Aussage, die ich absolut nicht originell finde, haut er mir so dermaßen immer wieder in die Fresse, damit es auch der Dümmste noch rafft. Sodass ich war echt richtig sauer. Also beim ersten Mal war ich sauer und jetzt beim zweiten Mal, ich wusste ja, was auf mich zukommt. War ich einfach nur, also da war ich fast froh, dass ich ihn nochmal gesehen habe, wie gesagt, weil ich meine Punkte da nochmal abklopfen konnte und ich bin nach wie vor kein Fan von The Substance.
Also das, was du sagst zu dem Stil erstmal, ich finde den tatsächlich ziemlich gut. Ich finde aber, dass der nicht bahnbrechend oder mutig ist oder so. Also für mich, es ist einfach so, Du hast ein Produkt und das ist einfach gut. Du weißt, dass es gut ist. So, das muss jetzt irgendwie deine komplette Weltansicht verändern. So, aber du bist einfach zufrieden damit, dass es geil aussieht oder gut funktioniert. Musst aber nicht komplett irgendwie das Rad neu erfinden. Und das ist für mich ein bisschen dieser Film, weil ich finde den visuell ziemlich geil eigentlich. Ich mag die Kameraeinstellung grundlegend komplett. Ich mag die kompletten Sets. Das komplette Drumherum finde ich eigentlich super gut. Er wirkt halt meiner Meinung nach, das klingt vielleicht ein bisschen komisch, eher wie so ein extrem hochbudgetierter und produzierter B-Movie, so vom Look her, weil alles ist irgendwie so extrem clean so. Alles ist so sauber, aber so soll der Film, glaube ich, auch wirken. Du hast halt diese komplett weiten Shots und du hast an diesen riesigen rot und gelb angepinselten Wänden, was ja auch ein bisschen zu dieser weirden Aerobic-Thematik passt, hast du ja keinen einzigen Fleck. So auch dieses Bad, es ist ja wirklich komplett blitzeblank gebonert, bis dann irgendwann halt das Blut da verschüttet wird. Deswegen, so grundlegend, ich mag den Look eigentlich ganz gerne vom Film. Ich verstehe da nur halt nicht, warum Leute dann irgendwie sagen, so, das ist jetzt voll die krasse Offenbarung, würde ich halt jetzt nicht sagen. Also grundsolide, ich finde, der sieht sehr schick aus. Soundtrack, wie du schon gerade gesagt hast, ist sehr geil. Auch die, was man in dem Film wirklich nicht nachhalten kann, ist die Performance von den einzelnen Schauspielern. Wir haben gerade schon Dennis Quaid erwähnt, aber grundlegend finde ich, durch die Bank, alle machen einen super Job. Sowohl Demi Moore, die, glaube ich, eine ihrer besten Performances meiner Meinung nach macht, mit zusammen mit Margaret Qualley heißt sie, ne?
Qualley, ja.
Ja, ich finde irgendwie durch die Bank einfach, die Schauspieler haben Bock an den Rollen. So, die bringen das cool rüber. Alles geil. Ich glaube, dieser Satire-Faktor, über den du jetzt lang geredet hast, da habe ich so das Gefühl, dass viele Leute sich kritiktechnisch hinter diesem Fakt verstecken.
Ja.
Also wenn du denen irgendwie so sagst, hier und das, dies und das finde ich nicht so geil und das ist eigentlich ziemlich dumm, dann sagen sie, ja, aber es ist ja Satire. Ich finde es grundlegend immer scheiße, wenn man alles einfach nur Kacke finden will von Grund auf. Das ist, it's not the way to go.
War das ein Diss gegen mich?
Aber nein. Aber es gibt wahrscheinlich auch Leute, die es einfach scheiße finden wollen. Du willst ja auch einen coolen Film gucken, weißt du? Gehst ja nicht in den Film
natürlich.
Rein. Du gehst ja nicht in den Film rein, wo alle den geil finden und dann, oh, hoffentlich finde ich den Kacke. Nein, du willst ja auch reingehen und auch das Gleiche fühlen, was die anderen Menschen erleben. So gehe ich ja auch zum Beispiel in so einen Substance rein. So, das ist ja dann eher Kacke, wenn man rausgeht und denkt so, fuck, warum hat der nicht das Gleiche ausgelöst bei mir? aber ich habe das Gefühl, wenn man mit Leuten darüber spricht, und ich habe es jetzt ja auch im Discord und so gelesen und auch auf Social Media Plattformen im Nachhinein, wenn Leute sagen, dass sie so ein paar Sachen Kacke finden, dann kommt halt leider immer so dieser Spruch, so, ja, you don't get it, das ist halt Satire.
Ja.
Das finde ich mal ein bisschen feige. Man muss irgendwie so einen Mittelgrund finden, wo man auch wirklich ganz klar über so einen Film diskutieren kann. Ich finde, der Film hat einen sehr plumpen Hintergrund. Also klar, im Grunde genommen ist es einfach nur, ja, Leute werden alt und die Beauty-Scene ist halt so, irgendwann muss man halt eine jüngere, bessere Version finden. So, das ist halt eigentlich plump runtergebrochen, so der Film. Verstehe ich. Es ist halt wirklich nichts Bahnbrechendes und ich finde auch, der ist jetzt nicht so ultra clever in der Art, wie er es darstellt. Super viele Leute finden auch das Ende extrem cool und so augenzwinkern. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber ich zum Beispiel, mir hat das Ende irgendwie überhaupt nicht gefallen. Also so die letzten 20 Minuten, wo es komplett drüber geht. Normalerweise würde ich das, glaube ich, in einem Film abfeuern, wenn einfach alles losbricht und völlig, völlig durchdreht, wie bei so einem Hereditary, sage ich mal, wo irgendwie so ein Aufbau stattfindet und am Ende denkst du, what the fuck is happening? Aber irgendwie bei diesem Film, bei Substance, hat's mich eher rausgerissen. Weil ich mochte, glaube ich, im Laufe des Films immer so diesen Semi-Realismus, dass du so eine absurde Thematik hast, wie so eine Substanz, die dir eine bessere Version aus dem Rückgrat wachsen lässt und du hast irgendeine ominöse Stimme, die du anrufen kannst. Das ist halt so Sci-Fi und so drüber. Aber zwischendurch hast du immer noch irgendwie so das Gefühl, du bist so in der Geschichte geerdet und du hast immer noch so ein, jetzt bist du einem bestimmten Faktor, so Realität, die da durchsickert. Aber zum Ende wird's halt so drüber und dann ist es nur noch, in Anführungszeichen, diese Satire und diese Metapher, dass das alles so komödiantisch und irgendwie nicht mehr, es hat irgendwie nicht mehr so ein Gewicht für mich gehabt. Ich fand das alles einfach zu drüber am Ende.
Also pass auf, ich würde gerne mal 2,5 Schritte zurückgehen, noch mal ganz kurz zum Stil. Weil, also wo ich mitgehe mit dir, ist bei der Aussage, dass der schick ist. Und das muss ich auch sagen, es ist ein wirklich schicker Film. Er schmeichelt dem Auge, der sieht echt gut aus. Also von daher, da habe ich gar keine Einwände. Ich knirsche ein bisschen mit den Zähnen, wenn mir alle Welt von links und rechts in die Ohren brüllt, wie stilistisch bahnbrechend und wie mutig und wie bilderstürmerisch der ist. Und der hat so eine rohe, entfesselte Energie und die presst dich in den Sitz. Und ja, ich paraphrasiere jetzt ein bisschen. Aber Leute, googelt mal 30 Sekunden und ihr findet so viele Texte, die genau das oder was Ähnliches sagen. Und da finde ich einfach, und das scheint so ein Grundthema bei The Substance zu sein, da hat sich mittlerweile so das eigene Image, vielleicht durch gutes Marketing, durch gute PR, vielleicht aber auch durch sehr gute Mund-zu-Mund-Propaganda, hat sich da so eine Dynamik entwickelt, dass alle nur noch das sehen, was sie sehen wollen, aber keiner mehr ganz genau hinguckt, weil ich nach wie vor der Meinung bin, ey Leute, tut mir leid, kreuzigt mich. Aber in dem Film, da ist nichts irgendwie inszenatorisch bahnbrechend, da sticht nichts hervor. Klar ist der Film schick, aber jetzt mal ganz im Ernst, ey sorry, sind wir mittlerweile echt da angekommen, dass wir einen Film loben, wenn er mal schick ist und ein Film, der in der Glitzerwelt des Hollywood-Show-Business spielt, der mit der Ästhetik von 80er Aerobic-Shows spielt. Ja, also sorry, dass der schick ist. Das ist doch wohl mal bitte das absolute Mindestmaß, was wir alle erwarten können, wenn wir dafür so eine verdammte Kinokarte kaufen. Ich ziehe jetzt mal einen ganz weirden Vergleich. Hat irgendjemand da draußen Challengers gesehen? War, glaube ich, dieses Jahr von Luca Guadagnino?
Tatsächlich nicht. Und ich bin eigentlich ein recht großer Fan von Luca Guadagnino. Aber der ist komplett an mir vorbeigerasselt. Ich weiß, dass Zendaya eine Hauptrolle gespielt hat und es da so, ja, so irgendwie so ein großes Trara drumherum gab. Aber der ist komplett an mir vorbeigegangen.
Ich sag euch jetzt, wohin ich damit eigentlich will. Das ist nicht nur so random, Tourette-mäßiges Name-Dropping, sondern das ist so ein Film, der ist auch wahnsinnig schick, der sieht toll aus, da könntest du auch aus jedem zweiten Bild irgendwie, könntest du dir Ausdrucken an die Wand hängen. Aber der macht auf einmal genau das, was ich bei The Substance vermisse, nämlich der spielt auf einmal mit inszenatorischen Mitteln, die mich kalt erwischt haben. Also, du siehst zum Beispiel irgendwie immer wieder diese Tennis-Match-Situation. Klar, das ist ein Film, der spielt im Setting des Tennissports. Und auf einmal fliegt die Kamera über den Platz so wie der Ball. Also du siehst die ganze Zeit die Spieler von außen, aber auf einmal bist du als Kamera bist du der Ball und wirst so hin und her geschlagen. Oder auf einmal siehst du die Spieler so von unten, wie sie den Ball so quasi auf dich drauf ditchen, weil du quasi unter der Erde bist und nach oben guckst. Das bringt der Story bringt das nichts. Aber da hatte ich das Gefühl, okay, krass, da guckt mal jemand, was man so mit dem Medium Film machen kann. Oder so, weißt du, dass die Kamera auf einmal so wie losgelöst, auf einmal fliegt die von links nach rechts und du weißt gar nicht, wo du bist im Raum, aber du findest es voll cool, weil sich diese Dynamik auf einmal überträgt. Und bei The Substance sehe ich nichts davon. So bei The Substance, da gibt's die Szene, wo Sue, also die neue Version, also wir merken uns jetzt, Elizabeth ist die alte Version, Sue ist die neue Version. Da müssen wir nicht immer sagen, über wen wir reden. Sue, Margaret Qualley. Die übernimmt dann quasi das erste Mal die Aerobic-Show. Und das soll total stylisch und so absolut glamourös und super sexy wirken und dass sich die ganze Welt Hals über Kopf in sie verliebt. Und was fällt dann dem Kameramann oder der Kamerafrau ein? Einfach nur Nahaufnahmen vom Arsch, von zuckenden Hüften, von Lippen, von Augen, die Kamera fährt mal an heißen Bodies runter, bei Männern und Frauen, und dazu gibt's ein paar Elektrobeats, und das ist so halb, so ein bisschen auf Takt geschnitten. Dann denke ich mir, ey, okay, klar, schick, aber das wirkt so für mich wie, weiß ich nicht, Media Design zweites Semester oder so. Da ist doch keine frische, originelle, innovative Idee drin. Und da sind wir wieder genau bei dem Punkt, Kolja, den du auch gesagt hast. Ich habe auch das Gefühl, dass sich dieser Film wahnsinnig schnell hinter der Ausrede, ja, aber es ist doch Satire, bequem macht. Und das würde ich ja vielleicht irgendwie noch schlucken. Also Satire ist natürlich auch, also da liegt ja auch ein großes komödiantisches Element und das ist ja eine ganz klare Geschmacksfrage, ob ein sowas erreicht oder nicht, ob man darüber lachen kann, ob man es lustig findet. Aber was mich da am meisten nervt, ist eben diese wahnsinnige Einfallslosigkeit. Sowohl in der Inszenierung als auch eigentlich in dem, was er sagen will, habe ich ja gerade schon mal zusammengefasst. Also da ist nichts drin, was ich nicht schon tausendmal gehört hätte. Für mich Erkenntnisgewinn gleich null. Wirklich, der sagt mir überhaupt nichts. Und das dann quasi irgendwie immer mit dem, ja gut, aber es ist ja Satire und deswegen musst du nicht unbedingt einen Erkenntnisgewinn haben, weil es ist halt so überhöht, dass du vielleicht da irgendwie emotional nicht mehr mit rankommst. Vielleicht ist er auch nicht für dich gemacht. Dann denke ich mir, ja, okay. Aber von guten Filmen kann ich doch wohl erwarten, dass ich zumindest ahnen kann, was der auch mit mir gemacht hätte, wäre es ein besserer Film gewesen. Und was mich in dem Zusammenhang da nochmal speziell nervt, wenn das alles schon nicht hinhaut, dann möchte ich doch wenigstens, dass die Story tight ist und wasserdicht. Und das ist, glaube ich, der Punkt, der nervt mich am allermeisten. Bitte, Kolja, erkläre du es mir. Erklär du es uns allen. Vielleicht bin ich ja einfach nur zu blöd. Haben Sue und Elizabeth, haben die jetzt dasselbe Bewusstsein? Teilen die sich quasi ein Bewusstsein, eine Seele? Wissen die jeweils, was die andere macht? Oder sind es zwei völlig voneinander abgekoppelte Frauen? Weil wenn dem so sein sollte und ich sehe den Film exakt so, das sind zwei völlig unterschiedliche Leben, die sie leben. Das sind zwei unterschiedliche Frauen. Dann bricht doch der ganze Film komplett zusammen. Warum spritzt sich dann Demi Moore diese Substanz? Ich verstehe es nicht. Bitte erklär es mir, Kolja.
Also anfangs des Films habe ich das Gefühl, dass sie eine Person sind, dass sie einfach in einem neuen Körper wiedergeboren wird. Aber zum Ende des Films habe ich halt so ein bisschen das, was du auch ganze Zeit sagst, nicht so das Gefühl, dass es Sinn ergibt, warum sie sich selbst vernichtet. Klar, man könnte da auch wieder sagen, ah, ist Kritik, man macht sich kaputt, damit man halt irgendwie so ein bisschen so hier, wer schön sein will, muss leiden, weißt du? So in der Richtung. Aber es ergibt ja keinen Sinn, dass du dich wirklich regelrecht dafür umbringst, weil die beiden Teile arbeiten ja wirklich explizit gegeneinander. Und wo du anfangs noch ein bisschen das Gefühl hast, da steckt noch was von ihr da drin und auch andauernd ja auch die Stimme am Telefon dir suggeriert, dass du dich einfach zusammenraffen musst und das sonst nicht funktioniert alles. Irgendwie am Ende spricht ja alles dagegen, dass sie noch in dem Körper ist. Und dann hast du auch immer wieder so diesen Moment, wo du denkst so, okay, aber warum beendest du das dann jetzt nicht wirklich? So, sie ist ja auch einmal sogar davor und denkst so, nein, aber dieses andere Ich von mir könnte auf der Bühne stehen und irgendwie von Leuten angehimmelt werden. So, aber warum? Was bringt dir das denn letztendlich? Also,
ja,
das,
genau.
Ich finde, der Film ist halt so unkonsequent, so inkonsequent manchmal. Also auch in der Darstellung, wie Demi Moores Charakter sich im Laufe des Films kaputt macht nach und nach. Du hast eine Szene, wo plötzlich ihr Bein so verkrustet ist und so zu gebrochen ist, dass sie wirklich unter Schmerzen das so hochhieven muss von diesem Sessel, weil das so, die Knochen sind irgendwie so ineinander verkantet oder so, keine Ahnung, dass sich das Bein aber so richtig mit Ruck hochbrechen muss, was auch richtig ekelig ist. Aber später läuft sie mit dieser Quasimodo-Gestalt auf einmal Highspeed über die Treppen rüber,
ja,
und rennt regelrecht. Da dachte ich so, was habe ich die letzten Minuten verpasst? Was ist gerade passiert? Das ist halt dieser Punkt, so, wo es für mich so ein bisschen bricht, weil da habe ich nicht mehr diesen Hang zum Realismus gehabt. Klar, Realismus ist ein schwieriges Wort bei einem Sci-Fi-Film so. Aber bis zu einem gewissen Grad fand ich es halt cool, dass die Konsequenzen, die der Hauptcharakter davon trägt, dass man die auch in gewisser Weise spürt und dass sie halt immer langsamer wird, dass das Leben immer schwieriger wird und dass sie einfach wirklich verkümmert langsam. Aber dann bricht es wieder in so Sequenzen, wo einfach irgendwie alles so völlig cartoonmäßig dargestellt wird und sie wirklich, also diese Szene, wo sie da verdeckt auf einmal über diese Straßen rennt und sie rennt regelrecht. Und dann hast du auch später den Moment, wo Susie irgendwie so wie in so einem Marvel-Film auf einmal so 10 Meter weit tritt über so einen Glastisch. Das hat für mich ganz doll die Stimmung gebrochen und irgendwie wusste ich nicht mehr so ganz, was ich da eigentlich gerade beobachte. Und in solchen Momenten finde ich dann auch die Body-Horror-Szenen, glaube ich, nicht mehr so effektiv, wie sie vielleicht sein könnten, weil alles so fast schon komödiantisch drüber wirkt wieder. Weil gerade so diese Rückenmark-Sachen und so und dieses Zunähen, und wir hatten ja auch gesprochen bei der Fliege mit diesem, wenn man so ein Ohr abfällt oder sowas, das kann ja echt unfassbar eklig sein. Bei diesem Film hat es irgendwie dann zum Ende immer mehr abgelassen für mich. Klar, Szenen waren eklig dargestellt und so weiter und so fort, aber das war zum Beispiel auch 90% das überaus penetrante Sounddesign, was der Film dargelegt hat. Also es ist ja wirklich schon ASMR-Richtung, wo das Mikro wirklich mitten rein hält und du hörst jedes einzelne Detail. Ich war mir wirklich zwischendurch immer nicht sicher, finde ich das jetzt genial, weil das kein anderer Film macht, oder finde ich das so übertrieben edgy, weil ich finde, der Film ist teilweise sehr edgy, dass ich es albern finde. Dieses völlige Schlürfen. Also das ist ja nicht mehr subtiles Sounddesign, das ist ja wirklich absurd in your face alles.
Ich wollte eigentlich noch mal auf diesen Realismuspunkt, aber jetzt hast du ein Wort hier uns um die Ohren geklatscht. Da muss ich mich jetzt dranhängen. Was findest du edgy an The Substance?
Das Sounddesign definitiv. Eigentlich sehr viel, muss ich sagen. Das Sounddesign, alles ist wuchtig. Alles ist so übertrieben. Die Musik, die Darstellung der Charaktere, wie sie so völlig übertrieben in die Kamera gucken. Die Kamera an sich in Dialogen, die ist ja super nah dran teilweise, an Dennis Quaid zum Beispiel. So, das ist klar, du zeigst damit, wie eklig er ist, aber du zeigst es halt auf eine sehr übertriebene Weise. So, das ist alles sehr, ich habe jetzt hier meine 50.000 Shrimps, die ich auseinandernehme. Meine Zähne gucken dir wirklich ganz, ganz nah an die Kamera und ich schmatze auch unfassbar pervers laut, wie es nur der möglichst ekelhafteste Mensch der Welt tun würde. Und ja, wenn halt so eine Spritze irgendwo reingeht und du hast nicht so ein Sound, was eine Spritze normalerweise machen würde, sondern der Sounddesigner hat sich halt entschieden, so ein Foley-Mikrofon zu nehmen, was richtig nah dran ist, und dann hörst du so ein okay, ja.
Das hast du aber gut nachgemacht.
Ich verstehe es so. Und so ist halt aber jeder einzelne Sound in diesem Film. Also alles ist im Prinzip drüber. So, alles ist, der möchte eine Reaktion unbedingt hervorrufen.
Ja, pass auf. Und das finde ich gar nicht so verkehrt. Ich finde das absolut legitim als Film. Und gerade wenn du was sagen willst, wenn du denkst, du hast was zu sagen. Und also ich glaube, das ist The Substance eindeutig. Und da macht ja auch die Regisseurin keinen Hehl draus. Und ich finde, also das sieht ja ein Blinder mit dem Krückstock. Natürlich glaubt dieser Film, dass er was zu sagen hat. Er ist sehr wütend und so. Das finde ich also okay. Wenn du auf eine Reaktion aus bist, alright. Aber also mein Problem ist, ich finde, The Substance ist überhaupt gar nicht edgy. Der ist für mich das Gegenteil. Das ist safe edgy. The Substance ist ein Film, der ist safe edgy. Der probiert, der wagt sich überhaupt nicht aus der Deckung. Der spielt es super safe, weil er aus seiner Bubble für seine Bubble kommt. Und da sind wir wieder. Und ich finde so, ich merke gerade, wir spielen so ganz, ganz viel Ping-Pong zwischen dem Inhalt und der Inszenierung der äußeren Form. Aber ich finde, man kann das auch kaum trennen.
Nee, überhaupt nicht.
Und das ist, ne, genau. Und deswegen, werfen wir da manchmal Sachen zusammen, die aber tatsächlich dann auch zusammen gehören, weil ich diese Edginess, die habe ich mir ja gewünscht. Aber für mich wäre es edgy gewesen, wenn man zum Beispiel die Figuren eben nicht so plump gezeichnet hätte. Und ich weiß, es ist mittlerweile ein Meme, alle sagen, oh ja, das Ekligste und verstörendste diesem Film war die Nahaufnahme von Dennis Quaid, wie er Schrimps ist. Ha, ey, ohne Scheiß, ich roll so hart mit den Augen. Wirklich? Wirklich? Das war das Ekelhafteste und Verstörendste, was du in dem Film gesehen hast, wie ein weißer Mann so krass drüber, ganz plump, stumpf, ekelhaft als schmieriges, schleimiges Arschloch inszeniert ist, damit es auch der Dümmste noch rafft. Und wie du sagst, und da ist die Kamera so richtig dicht dran, damit ich raffe, ah, okay, der ist ein ekliges Arschloch, jetzt hab ich's verstanden. Und natürlich, ja, und dann guckt er sich beim Schrimpmampfen guckt er sich auch noch so um, weil er so eine geile junge Bedienung ist und er glotzt ja auf den Arsch. Ach, und übrigens, uns ist aufgefallen, wie heißt der Typ? Er heißt Harvey. Ha, 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 ha. Alter Mann, ist das eine clevere Satire, falls es der ein oder andere noch nicht gerafft haben sollte. Und dieser ganze Film, der haut mir alles so wirklich, also subtil wie eine Abrissbirne, haut er mir um die Ohren. Und ich merke, dass ich da wahnsinnig schnell ermüdet von bin. Ich mag das überhaupt nicht, wenn ich das Gefühl habe, ein Film spricht so von oben zu mir herab, als wäre ich so ein bisschen dumm und als müsste man mir alles zweimal und dreimal und viermal erklären. So eine Szene wie, da sagt Dennis Quaid wieder natürlich im absoluten Ultra-Close-Up und er ist eklig und er grinst in die Kamera und er sagt, ey, hier, Mädchen, du wärst doch viel schöner, wenn du lächelst. So dieser Satz, den Mädchen und Frauen völlig zurecht, wo die echt kotzen, weil ich kann mir wirklich vorstellen, Mädels, Damen, Frauen, und alle dazwischen irgendwie, das ist irgendwann nicht mehr cute, wenn man das hört. Wirklich, ich bin da voll bei euch, ich kann das 1000% nachvollziehen, alles cool. Aber dieser Scheißfilm muss den Satz dann nochmal im Flashback bringen, weil ich ihn ja vielleicht in den letzten 4,5 Minuten vergessen haben könnte. Elizabeth Sparkle, sie heißt Sparkle. Schon die erste Szene, die du hier beschrieben hast, die dir so gut gefallen hat. Beim zweiten Gucken, als ich wusste, worauf es hinausläuft, da dachte ich schon, ey, sorry, aber schon das ist mir so plump. Ihr Stern verwelkt, ist am Untergehen. So, und wie visualisieren wir das? Wir zeigen buchstäblich ihren Stern. Und ich denke mir, ach Leute, ey, wirklich. Weißt du, woran ich mich erinnern musste? An Game of Thrones, ich glaube, vorletzte Folge mit Daenerys Targaryen, wir spoilen jetzt scheiß drauf, Game of Thrones ist 10 Jahre her, wie sie nach dem Massaker in King's Landing, wie sie dann quasi durch die Ruinen schreitet und hinter ihnen, weil der Drache hinter ihr ist, und hinter ihr gehen so die Drachenflügel auf. Und es sieht so aus, als hätte sie diese Flügel, weil sie genau in der Mitte des Bildes ist. Und da haben auch alle sind in Tränen ausgebrochen. Sie meinen, oh Gott, dieses Bild. Ja, das ist so, oh, ja, das ist so die Essenz und das ist die Substanz. Guck mal, wie clever das ist. Sie hat Drachenflügel, weil sie ist die Böse. Oh Gott, ja, das ist so eine Kunst. Und ich denke, ja, Leute. Das ist für mich, The Substance ist so ein Film, fast jedes Bild ist so ein Schritt über einer Texteinblendung. So wirklich, also, der Film konnte sich gerade noch zurückhalten, Dennis Quaid nicht mit schmieriges Arschloch und so ein Pfeil drauf, so bing, bing, bing zu inszenieren. So wirklich, aber viel hat nicht mehr gefehlt. Und das zieht sich durch den ganzen Film. Der ist so faustgrob, dass es mich wirklich, wirklich genervt hat. Und diese Grobheit, das frisst sich halt so durch den ganzen Film. Und deswegen nerven mich einfach so Story-Elemente wie, ey, sorry, aber wenn ich die Story schlucken soll, wenn ich da irgendwie mitgehen soll, dann erwarte ich von so einem gottverdammten Skript, dass sich irgendjemand 3,5 Minuten Gedanken macht, um mir sinnig zu erklären, wie es sein kann, dass in der offenbar Jetztzeit, dass so eine fucking Aerobic-Show, dass da irgendeine Sau sich dafür interessiert, dass da auch nur irgendein Hahn kräht. So, da passt die so Robic wahnsinnig viel. Die Robic Show hat sie angetan. Nee, ich finde es so wirklich, ich dachte ganz lange, dass der Film in den 80ern spielt.
Ja,
so von
auch.
Der Ästhetik her, diese Pastellfarben, und das wäre völlig okay gewesen. Es hätte mir, glaube ich, sogar besser gefallen, weil ich glaube, dass da dieses nicht nur diese Aerobic Ästhetik, sondern auch ja, diese ganzen Schlagworte, dass Frauen als Ware angesehen werden, dass sie sich sexualisieren, dass quasi nur so geile Körper vor die Kamera gezerrt werden. So gefühlt war das in den 80ern, vielleicht in den 90ern, war das irgendwie noch präsenter. Aber jetzt mal ganz im Ernst, wenn ich mich jetzt umgucke, die Zeiten, und vorausgeschickt, ich will nicht sagen, dass das nicht immer noch so ist. Ich wär natürlich himmelschreiend naiv, selbstverständlich, gibt es immer noch ein System, in dem junge, gut aussehende Frauen bevorzugt werden und alle wollen heiß sein, alle wollen gut aussehen. Das ist die Leute, die in Hollywood Karriere machen, die sind tendenziell attraktiv und machen auch sehr viel dafür, dass das so bleibt. Ich bin doch nicht bescheuert, mir ist es schon klar. Aber trotzdem, seit wie vielen Jahren gibt's denn schon Influencer? Seit wie vielen Jahren hat sich so das, wie man ein Star wird, das ist doch völlig demokratisiert. Also im Gegenteil, so viele Leute sind doch berühmt und reich und erfolgreich geworden, weil die zumindest so tun, als wären die eben keine abgehobenen und am Fließband zusammengebauten, perfekt aussehenden Superstars. Alle tun doch so, als wären sie so Kumpeltypen. So wie du und ich, selbst die Fitness-Influencerinnen, die unfassbar geil aussehen, selbst die posten doch die ganze Zeit von sich und tun so, als du kannst sie bei ihrem Alltag beobachten. Und guck mal, ich habe auch einen Pickel. Im Prinzip bin ich doch so wie du. Ich mache vielleicht nur ein bisschen mehr. Aber dieses, was The Substance die ganze Zeit quasi mir versucht beizubringen und mir zu sagen, ist, dass das so ein hermetisch abgeschlossener Betrieb ist, wo Frauen quasi als so Ware durchgeschleift werden. Und sie können als Ware, haben sie nur Wert, wenn sie jung und sexy und hot sind. Und ich denke mir, ja, wie gesagt, das ist sicherlich, natürlich ist das noch ein Ding, was existiert. Aber dafür ist mir der Film dann viel zu grob in dieser Aussage und sieht überhaupt nicht, dass sich so ein paar Sachen verändert haben. Ey, ganz im Ernst, für mich wirkte dieser Film, und ich hänge da tatsächlich ganz viel an dieser, an diesem Aerobic-Setting auf, weil ich das so weird finde. Für mich wirkt der Film, ey, sorry, ich sag's jetzt einfach, wie der Film von jemandem, der irgendwann sehr viele Erfahrungen gemacht hat und sehr viele Eindrücke gesammelt hat und auch einen gewissen Lebensweg beschritten hat, ganz sicher. Aber der das jetzt verarbeitet, aber leider mal locker 2 bis 3 Jahrzehnte zu spät. Und da hat sich mittlerweile so viel getan und es ist so viel diffiziler geworden, vielleicht komplexer, vielleicht besser, vielleicht sogar noch beschissener. Aber das ist so ein Einblick in so eine Zeit, die finde ich mit der jetzigen Welt kaum noch in Einklang zu bringen. Und deswegen finde ich schwer, irgendwie mit The Substance zu resonieren. Der ist einfach viel zu spät für mich.
Ich muss sagen, ich glaube, ich hänge mich gar nicht so sehr an diesem Setting auf wie du, glaube ich. Diese Jahreszeit, also wo man nicht genau weiß, okay, ich spiele das jetzt. Du meinst ja, das spielt auf jeden Fall eine Neuzeit, ne? Ich habe so ein bisschen aufgenommen, dass es ähnlich ist wie beispielsweise bei so einem It Follows, wo man den anguckt und man weiß nicht genau, in welchem Jahr spielt es jetzt eigentlich. Und ich glaube, es wird auch nicht unbedingt so spezifisch dir gesagt.
Nee.
Weil du hast ja teilweise Szenen auch, wenn ich jetzt korrigieren kann sein, dass ich falsch liege, aber bei Substance, ich glaube, der Doktor, der sie da behandelt, der hat auch irgendwie noch so einen Pager benutzt. Und teilweise hast du ja noch diese 80er-Settings, wie mit diesem Yoga-Kram. Dann hast du aber auch neuartige TV-Programme und sowas. Deswegen habe ich die Welt und das Setting von The Substance so ein bisschen aufgenommen wie bei It Follows, dass es zeitlos ist. Dass es so eine merkwürdige Parallelwelt ist, in der Dinge einfach durcheinander gewürfelt sind. Bei It Follows damals beispielsweise hattest du ja auch so, zum Beispiel irgendwie, alles war darauf hingepolt, dass es so vor 2000er ist oder an die 2000er. Und da hast du aber auch Leute, die haben irgendwie ganz komische Tamagotchi-artige Kindles irgendwie, wo Leute so iPad-technisch was lesen. Also so ganz komisch. So, aber dann gucken Leute auch Schwarz-Weiß-TV auf so einem Röhrenbildschirm. Haben aber iPhones. So, weißt du, so ein ganz komischer Zeitmischmasch. Und so ein bisschen habe ich auch The Substance aufgenommen. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Ich mag sowas eigentlich ganz gerne. Ich glaube eher, was mich an Substance stört letztendlich, ist so, wie der Film strukturiert ist. So, weil ich habe da halt, wie gesagt, so ein paar Sachen, die ich sehr schön finde, die ich sehr gerne mag. Ich mag diese ganze Idee. Und da würde ich dir auch nicht ganz zustimmen, weil du meinst, ist so einfallslos, finde ich gar nicht mal. Ich mag diese Idee von der Substanz ganz gerne tatsächlich, mit dieser Spritze, wo dann eine zweite Person aus dem Rückgrat irgendwie rauswächst, weil das ist halt irgendwie so drüber und so Sci-Fi Body-Horror-mäßig, dass ich das irgendwie interessant finde. Das muss man mir auch nicht unbedingt erklären, schluck ich bis zu einem gewissen Grad. Aber das schrammt halt so sehr irgendwie an diesem Rand der Unglaubwürdigkeit und diesem Sci-Fi für mich, dass ich es noch okay finde. Das Ende wiederum, wo so ein riesiger Klumpen dann da langstrapft und alle sagen nur so, ah, das ist ein Monster. Und sie erkennen es aber auch erst, als sie die Papiermaske fallen lässt. da habe ich so hart mit den Augen gerollt, dass ich fast Kopfschmerzen bekommen habe, weil irgendwie hat das für mich nicht mehr was von dem gleichen Film gehabt, der noch vor einer halben Stunde, Bestunde war. Und dann hast du halt wie gesagt, okay, die Szenen mit dieser Es ist einfach für mich zu inkonsequent. Das ist es, glaube ich. Weil ich glaube, die erste Hälfte des Films war ich sehr investiert. Und irgendwann habe ich gespürt, so, ich glaube, der Film geht jetzt gerade fast eine halbe Stunde bis 40 Minuten zu lange für meine
Locker.
Für mein persönliches Guckerlebnis so. Und
also ich meine, ey, mir geht's da eigentlich, naja, also nicht ganz wie dir, aber zumindest ähnlich wie dir. Das Motiv der Substanz, das mag ich auch. Und da bin ich auch komplett bei dir. Das ist zum Beispiel so ein Punkt, also da pfeife ich auf Realismus. So, da muss mir niemand erklären, wie ganz genau die Substanz funktioniert. Das habe ich irgendwie auch ein paar Mal mitbekommen in diversen Kritiken. Leute meinen, ja, aber was ist denn mit dem Hersteller der Substanz? Wer steckt dahinter? Was ist das für eine Organisation? Wie funktioniert die? Und da denke ich, ja, okay, das wäre vielleicht auch interessant gewesen, aber das ist jetzt nun wirklich nicht der Fokus. Und wie exakt das wissenschaftlich zu erklären ist, also wie das allein anatomisch funktioniert, dass die aus dem Rückgrat bricht und wie der Körper danach ist, dann nähst du den einfach schon mal schnell eben wieder zusammen und dann passt du schon. So, okay, da bin ich 100% bereit, dem Film entgegenzukommen. Das ist hier, das hat, was das angeht, da verlasse ich sehr gerne mit dem Film zusammen Hand in Hand den Boden des Realismus. Das ist mir völlig wurscht. Aber wo ich nicht mitgehen würde, ist, ich mag das Motiv der Substanz, aber ich finde es nach wie vor trotzdem, ich finde es nicht sonderlich originell, weil auch das gab es im Prinzip schon mal. Ich weiß nicht, ob irgendjemand den Film The Rejuvenator gesehen hat. Oder es gibt den auch unter Alternativtitel Rejuvenatrix. Ich glaube, es ist von 88 oder so. Da geht's um eine alternde Schauspielerin, die sich nicht damit abfinden kann, dass sie alt wird und irgendwie so ein bisschen die besten Tage hinter sich hat. Und lässt sich, glaube ich, auch so ein Serum spritzen, was sie verjüngt. Sie muss dann aber morden oder so. Also es ist nicht der exakt selbe Film. Aber ich meine, das Motiv, also ich, das ist Dr. Jekyll und Mr. Hyde, / das Bildnis des Dorian Gray, mit dem Element einer chemischen Substanz. Und also auch das hast du am Anfang gesagt, und da würde ich dir auch zustimmen, man muss ja nicht immer das Rad neu erfinden, ist völlig in Ordnung. Aber dann nervt es mich wieder, dass dieser Film und alles drumherum so tut, als hätte er genau das gemacht, als hätte er, also als wäre das irgendwie eine neue Kunstform, derer wir hier angesichtig werden. Und als wäre der so krass fresh und bahnbrechend und radikal und sowas hast du noch. Doch, das haben wir alle schon gesehen. So, und das nervt mich so ein bisschen bei dem Film. Aber das wollte ich nochmal sagen, weil ich gucke die ganze Zeit irgendwie, ich suche nach Dingen, die ich positiv erwähnen kann. Weil so ein paar Sachen gab es ja dann doch. Ich will ja nicht nur meckern. Und also der Vorwurf irgendwie, das ist nicht realistisch, wie genau die Substanz funktioniert, der ist mir wirklich völlig wurscht. Das passt schon. Der ist halt so eine fucking Substanz. Den finde ich auch dumm irgendwie. Und das mochte ich auch, wo wir über das Design reden. Ich bleib dabei. Ich finde den ganzen Film von der Inszenierung her nicht halb so fresh und mutig, wie er tut und wie er gern wäre. Aber ich mochte das Design der eigentlichen Substanz. Und ich meine ganz speziell die Verpackung. Also ich mochte, dass die so reduziert war. So ganz einfache Verpackung. Keine Logos, nicht bunt, sondern nur fett, so die Anweisung drauf, so weißt du, und die Zahlen und einfach nur so fette, dicke, ins Bild gestanzte Worte, was ja auch der Film manchmal macht. Und ich muss sagen, das ist ein Stilelement, ich weiß nicht ganz genau warum, aber das gefällt mir wieder, das mochte ich. Ich dachte, okay, das ist ein Design, das finde ich cool, das hat mir gefallen.
Ja, aber das ist auch wieder so, ne? Alles in diesem Film ist auf 150% gedreht. Die Musik ist richtig punchy, so dass es schon drüber ist. Die Sounds sind völlig drüber, dass sie in dein Gehirn sich kriechen, weil es einfach mit so einem Mikrofon anscheinend so nah aufgenommen wurde, dass man wirklich jeden einzelnen kleinen hohen Ton mitnimmt. Aber du hast dann auch wirklich so, dass die Schriften, die füllen mal eben so den ganzen Bildschirm aus. Und dann hast du immer diese punchigen Momente, wo echt dir was ins Gesicht knallt. Das finde ich eigentlich ganz geil. So, ich glaube nur, dass der konstante Film, während er dir schon stilistisch so eine Reaktion hervorrufen möchte und dir das so ganz in die Fresse knallt, dass dann auch noch die Geschichte dahinter oder beziehungsweise die Message dahinter das Gleiche tun möchte, das finde ich dann irgendwann wird es ein bisschen zu drüber und zu anstrengend vielleicht. Kann sein zumindest, dass das ein Grund ist, warum letztendlich bei mir das so ein bisschen auf wackeligen Füßen steht. Aber so die looktechnisch finde ich auch einfach dieses ganze Packaging, die Substanz an sich, diese ominösen Stimmen im Hintergrund, das ist schon sehr geil. Und da brauche ich auch nicht mehr Erklärung. Ich habe sogar eher das Gefühl, ganz im Gegenteil, wenn man mir das wirklich explizit am Ende erklärt hätte und du hast dann so eine ominöse Person, die im Sessel sitzt, sich umdreht und dir dann erklärt, so, ja, ich bin hier der Lord, der die ganzen Sachen produziert, dann hat das für mich irgendwie was so von Matrix, wo am Ende Neo alles gefüttert wird. Brauche ich nicht. Muss echt nicht sein. Also das finde ich gerade geil, dass es eher so im Hintergrund irgendwie stattfindet.
Oder noch schlimmer, es ist wie bei Cube, wo im dritten Teil Cube Zero, wo dann alles erklärt wird, ja, wer genau den Cube gebaut hat und warum. Und
so, das Gott, braucht man nein. doch nicht. Genau das ist es.
Nein.
Genau das ist es so. Exakt. Wenn irgendwann so ein Substance 2 rauskommen würde, dann wäre auf einmal dann die Story, dann würde es nicht mehr hier Coralie directen, sondern wäre es irgendjemand anders, weil die riechen nur noch mehr Geld und dann hast du dann irgendwie am Ende die Hintergrundgeschichte von dieser Organisation. Nein, so einen Scheiß brauchst du nicht. Und das ist auch nicht das, wo man sich dran aufhängen sollte, finde ich. Das ist Wenn es Nein. für mich einen Punkt gibt, den ich wirklich grundlegend einfach genial finde, dann ist es so diese Idee von dieser Substanz an sich und wie das inszeniert wurde. Ich mag irgendwie dieses Bild, was ja auch auf dem Poster gezeigt wird, wie sie da so liegt und mit diesem zugenähten Rücken. Das ist irgendwie geil. Das hat was, das bleibt im Kopf, das brennt sich ein, finde ich mega cool. Das ist auch wirklich ab ganz, ganz, ganz weit weg von den Kritikpunkten, die ich an diesem Film habe.
Das stimmt, aber, und jetzt sind wir sind immer wieder, sorry, die Wurst, die kommt mir nicht vom Teller. Daran hängt an ganz, ganz viel für mich. Nach wie vor, ich verstehe es einfach nicht, warum der Film das eine behauptet, und zwar permanent und explizit und ohne auch nur den Hauch eines Zweifels zu lassen. You are one. Das sagt er immer wieder. Ihr seid eins. Und das macht ja auch Sinn. Und das Story-Element, das quasi sich sie sich ihre Lebenszeit aufteilen müssen und dass, wenn die eine so ein bisschen die Regeln bricht und ein bisschen länger da sein will, dass dann von der anderen was abgezogen wird, das ist total intuitiv, verstehe ich sofort. Das ist auch ein cooles Story-Element, damit kann man ganz viel machen, alles klar, okay, cool. Aber trotzdem, nach wie vor, ich verstehe einfach nicht, warum der Film dann mir immer das Gegenteil zeigt. Also ich weiß einfach nicht, was der Film mir sagen will. Wenn es zwei völlig abgespaltene Persönlichkeiten sind, dann ist der Konflikt nicht so hoch, wie der Film glaubt, weil ich dann aus der Sicht von Sue zumindest nachvollziehen kann, dass sie wenig Interesse daran hat, sich selber jede zweite Woche völlig auszuknipsen, um dann als alte Elizabeth da rumzugeistern und sich mit Hühnerschenkeln vollzustopfen. das kann ich schon nachvollziehen. Deswegen, ich denke mir die ganze Zeit, so, ich weiß, jetzt lehne ich mich mal so richtig weit aus dem Fenster. Aber ich denke mir die ganze Zeit, mit so ein paar Kniffen im Drehbuch hätte die Story vielleicht viel mehr geklickt für mich und da wäre die Fallhöhe vielleicht auch größer gewesen.
Ja. Also, ey, sorry, dass ich dazwischengrätschen muss, aber ja, klar, bevor ich es vergesse, es gibt ja so einen Moment, wo sie auf einmal anfängt, zu ihrem alten Ich zu reden, also, und sagt dann so, warum muss ich wieder gleich in deinen scheiß Körper zurück, so, ich hasse dich und du musst jetzt einfach noch einen Tag aushalten, so, ich möchte nicht wieder mein Drecks-Ich zurück. Da hat man das Gefühl, okay, du bist noch eine Person. Später fängt sie plötzlich an, dann sich nicht mehr dran zu erinnern, was sie getan hat in der anderen Form. Und das hat mich so rausgerissen, so, also, sie wacht ja dann auf in einem völligen Messi-Haus und kann sich anscheinend nicht mehr dran erinnern. Und sie ist dann wirklich geschockt, was ihr anderes Ich getan hat.
Ja,
das habe ich
genau.
nicht kapiert. Das war irgendwie so ein genau. Storypunkt, wo es für mich umgeschwungen ist, wo ich nicht mehr verstanden habe, was der Film mir jetzt eigentlich sagen möchte.
Sie ist geschockt, was sie in der Nacht zuvor als Sue gemacht hat. Das Apartment ist völlig verwüstet. Sue hat da Sex und wahrscheinlich Koks-Partys gefeiert. Und Elizabeth ist völlig entgeistert. Genauso wie Elizabeth auch überhaupt nicht fassen kann, was die junge Sue in der Talkshow dann über sie sagt.
Ja.
Also, weißt du, und wenn mir da jemand erzählen will, irgendwie, die teilen sich ein Bewusstsein. Nee, also der Film zeigt mir doch, dass es nicht so ist. Die ist doch völlig angekotzt von dem, was ihre junge Version da über sie wie ablässt. Und ich verstehe einfach nicht, warum das Skript darauf besteht, das eine zu behaupten und mir das andere zu zeigen. Also, wenn die sich wirklich ein Bewusstsein geteilt hätten, wenn die Geschichte konsequent mir gezeigt und umgesetzt hätte, dass die sich wirklich ein Bewusstsein teilen. Selbst dann kannst du ja dieses Element, dass die allmählich gegeneinander arbeiten, das könntest du ja super organisch einbauen. Das würde sich ja fast von alleine schreiben. Die alte freut sich, also ich meine jetzt nicht die alte Version, es soll nicht so despektieren, die alte, ihr wisst, was ich meine. Die alte Version dieser Frau, die freut sich erst, dass sie die junge Version hat und wird dann aber allmählich neidisch, weil ja nur sie in ihrer jungen Version kann ja die ganzen das Leben genießen. Das heißt, da wächst allmählich so eine Art Neid, wie so, ja weiß ich nicht, vielleicht so eine etwas ältere Mutter irgendwann so ganz tief drin so ein ganz peinliches Gefühl von Neid auf ihre junge Tochter hat. So, weißt du, man schämt sich für dieses ganz schlimme Gefühl und dann, so, weißt du, aber es ist irgendwie nachvollziehbar. So, klar, ich verstehe das schon. Genau wie andersrum, dass dann die junge Sue so langsam rebelliert gegen quasi die alte Mutterfigur. So, warum muss ich mich dir immer unterordnen? Ey, ich lebe hier das allergeilste Leben. Und sobald ich wieder du bin in deinem Körper, ja, da merke ich dann halt auch die Hähnchenschenkel, die du gefressen hast. Da merke ich dann halt, dass ich den ganzen Tag nichts anderes mache, als zu Hause auf meinem Hintern zu hocken. Und irgendwie, ich habe das Gefühl, mir verrinnt so die Zeit. Ich möchte wieder ich sein, ich möchte jung sein. So, und auf einmal hast du auf eine ganz organische Art, kommst du im Prinzip beim selben Endkonflikt raus, wie es jetzt auch in diesem Film so ist. So, und deswegen frage ich mich, ist es eigentlich, also was will der Film mir sagen? Darüber stolper ich immer wieder. Jetzt hast du auch schon ein paar Mal gesagt, so die Message des Films. Und ich tue mich wirklich schwer damit, zu sagen, was genau eigentlich die Message des Films ist. Geht's vielleicht am Ende? Das ist nur eine Theorie. Oder vielleicht ein Vorschlag, wie der Film möglicherweise besser funktioniert hätte. Zumindest für mich. Vielleicht geht's am Ende gar nicht um das Frauenbild in Hollywood oder dass du speziell als Frau so unter krassem Druck stehst, immer perfekt auszusehen, dass wenn irgendwann die Fältchen kommen, dass du dann abgelegt wirst oder du dich abgelegt fühlst. Das muss ja nicht unbedingt so sein, aber du fühlst dich. Und auch da, ich kann das schon nachvollziehen. Das kommt ja nicht aus dem Nichts. Ich will das niemandem in Abrede stellen. Ist die Message eben, wie gesagt, das Showbiz ist verkommen und Männer sind Schweine, so? Ist es wirklich so plump? Oder ist es eigentlich ein Film, da geht's um Selbsthass, so, weißt du? Oder das ist die Frage, die ich habe, wenn man das ein bisschen umgeschrieben hätte, dann wäre das vielleicht in der Wirkung, hätte das eventuell einen viel breiteren Film gegeben. Also wenn es eigentlich darum geht, dass du, egal in welcher Version von dir selbst du steckst, dass du immer ein Problem mit dir hast. Also wenn du schon ein bisschen älter bist, dann hast du dich, wenn du wieder jung bist, weil dann merkst du die ganze Zeit, so kann ich aber nicht mehr wirklich sein, das ist ja nur eine Illusion. Und wenn du dein junges Ich bist, dann fängst du an, deine Zukunft aber zu hassen, weil du weißt, wie deine Zukunft aussehen wird, weil in 2 Tagen musst du sie wieder leben. So, weißt du, also du wirst quasi von dir, du kämpfst, du führst Krieg gegen dich selber. Das ist ein ewiger Kampf gegen dich selber. So, vielleicht ist das Thema. Und dann, und Achtung, jetzt wird's richtig radikal, dann hätte das noch nicht mal eine Frau sein müssen. Das hätte auch nicht in Hollywood spielen müssen. Dann hätte es auch ein ganz normaler Dude sein können, Geschlecht egal, ob es ein Star ist oder nicht, ist egal. Aber das wäre, ist mir schon klar, es ist ein völlig anderer Film und The Substance, der hat sich ja nun mal entschieden, das zu zeigen, was er zeigt. Das ist mir schon klar. Aber also wenn das die Message ist, dann glaube ich, dann hätte man die viel, viel besser rüberbringen sollen, weil so durch die Art der Inszenierung und dadurch, worauf sich das Skript so versteift, ziehst du den Fokus, ziehst du so ultra eng auf so ein paar Buzzwords, dass es voll schwierig ist, das zu abstrahieren. Und das war nämlich auch ein Problem. Ich weiß nicht, wie es bei dir ging. Bitte sag's uns. Ich war auch überhaupt nicht an der Figur Elizabeth dran. Also gar nicht. Das ist, also nicht, weil ich da mit verschränkten Armen und einem verhärteten Herz sitze und mir vornehme, so, ich werde das jetzt alles scheiße finden. Sondern diese ganze Figur, ich bin überhaupt nicht an die rangekommen. Zu keiner Sekunde. Ich war komplett ein Beobachter. Ich habe das ganz klinisch, ich habe einfach nur gesehen, was da passiert.
Ja.
Und dann hat das auf mich gewirkt oder eben auch nicht. Aber ich war null an ihr dran. Wie war es bei dir?
Nee, genauso. Ich glaube einfach, das liegt daran, dass der Film alle Charaktere in der Welt komplett kalt darstellt. Vielleicht mit kleiner Ausnahme der Typ, der sie trifft und meint, er fand schon immer, dass sie die schönste Frau überhaupt war und so. Der wirkte noch ein bisschen menschlich. Kannst du dich noch an seinen Namen erinnern?
Ja. Krass. Ja, Fred. Das war Freddy Boy. Freddy war cool. Freddy mochte ich.
Aber so abseits von ihm sind ja alle Charaktere in dieser Welt eigentlich völlig kalt und unmenschlich im Prinzip. Und das finde ich auch ein bisschen, man hat relativ wenig Anhaltspunkte bei Elizabeth, wo man sich dran klammern kann, wo man sich in den menschlichen Part von ihr reinversetzen kann. So. Weil irgendwie, sie ist nicht unbedingt ein netter Mensch. Sie ist irgendwie auch kein großartig interessanter Mensch. Sie ist einfach nur, ja, sie hatte Fame und das verblasst jetzt halt, weil sie alt ist und jetzt will sie es auch nicht wirklich loslassen. Sie ist halt einfach verhasst und sie macht auch irgendwie bis zum Ende keine Entwicklung durch als Charakter. Und ich glaube, vielleicht deswegen hat man dann auch nicht so wirklich so einen Anhaltspunkt, wo man für sie fühlt. Weißt du, wie ich meine?
Ja, sie macht auf jeden Fall eine körperliche Entwicklung.
Sie macht eine körperliche Entwicklung durch, aber tatsächlich ja nie aber eine charakterliche. Und ich dachte, in diesem Moment, wo sie dann Fred anruft, da dachte ich, okay, krass, jetzt kommt zum ersten Mal so ein bisschen was am Durchscheinen. Aber dann wird sie ja wieder dann zurückgerissen, weil sie merkt so, oh boah, nee, eigentlich, sie ist ja jetzt nicht mehr die geile Version von vorher. Und dann springt sie wieder zurück. Also irgendwie habe ich das Gefühl, das hätte der Film so ein bisschen gebraucht. Aber ey.
Ja.
Keine Ahnung.
Ja, ja, also ich stimme voll zu in der Aussage, dass es keine interessante Figur ist. Und auch hier, ich weiß nicht, vielleicht sollte sie auch das nicht sein. Vielleicht war das wirklich quasi wie so ein Platzhalter, so eine Chiffre für grundlegend alle Frauen in Hollywood. Und auch hier, ey, das ist ein valider Angang, kann man machen. Dann hat sich das für mich aber nicht übertragen. So, da komme ich einfach nicht ran. Wenn eine Figur so vage und so undefiniert ist, dass man quasi alles reinprojizieren kann, ja gut, aber dann ist es ein weißes Blatt Papier. So, dann kann das aber auch echt nach hinten losgehen und das ging für mich nach hinten los. Und wie du sagst, also ich sehe an Elizabeth nichts, was mich irgendwie für sie einnehmen sollte. Wenn ich jetzt einfach nur mal dem folge, was der Film mir zeigt, dann sehe ich, dass da eine wirklich immer noch top aussehende Frau, und ich meine, ich finde das schon nicht ganz unwichtig, das nochmal zu erwähnen, weil in diesem Film geht's ja nun mal um den äußeren Schein, um Aussehen, auch wie Frauen ihren Selbstwert über ihr Äußeres definieren, zumindest in den Augen von anderen. Also das ist ja so ein ganz perverses Wechselspiel, was da passiert in der Dynamik so. Und also es ist ja, glaube ich, nicht ganz unwichtig, dass sie wahrscheinlich nach den allermeisten objektiven Gesichtspunkten sieht ja echt immer noch top aus. So ist alles cool, aber sie hat nun mal ihre beste Zeit hinter sich. So, und was zeigt mir der Film? Der Film zeigt mir, sorry, ich sag's noch einmal und dann probiere ich es nicht mehr zu erwähnen, sie hat eine fucking Aerobic-Show. So. Und ansonsten zeigt der Film aber überhaupt nicht, dass sie sich irgendwie darüber hinaus Gedanken gemacht hätte, ja, okay, was ist denn, wenn ich irgendwann nicht mehr diese Aerobic-Show habe? Also, das kann doch jetzt nicht wie ein Schock vom Himmel auf sie niedergefahren sein, dass sie irgendwann einfach vielleicht ein bisschen zu alt ist, um das zu machen. Und zu keiner Sekunde sagt mir der Film, dass sie sich ein paar Gedanken drüber gemacht hat. Zu keiner Sekunde sagt der mir, dass sie irgendwelche anderen Ambitionen hat, dass sie irgendwelche Pläne hat, dass sie vielleicht ihr eigenes TV-Imperium aufgebaut hat, dass sie vielleicht irgendwie ziemlich geil mit Geld umgehen kann, sodass es im Prinzip ihr egal ist, weil die ist jetzt so dermaßen reich, sie muss ja auch gar nicht mehr arbeiten. So, also irgendwas, so, ich bin da voll bei dir, irgendwas fehlt mir an dieser Figur, dass ich mir ein Urteil über sie erlauben kann, was über die äußere Hülle hinausgeht. Und auch hier wieder, das werden wir wahrscheinlich noch ein paar Mal sagen, vielleicht war das der Punkt des Films, okay, aber ich finde, dann kann man mir oder auch uns in dem Fall jetzt nicht vorwerfen, dass wir emotional an dieser Figur nicht dran sind. Wenn die einfach nur ein blankes Blatt Papier ist, okay, aber dann wird sie für mich dann auch genauso wirken. Und also, wenn sie stellvertretend vielleicht für alle Frauen steht, dann steht Dennis Quaid für alle Männer in Hollywood und auch, ne, wie gesagt, ey, kann man machen, okay, dann habe ich aber dasselbe Problem, dann weiß ich aber nicht, was ich aus dieser Figur jetzt rausziehen soll. Woran soll ich mich festhalten? Ich finde den leidlich amüsant, so, weil er halt so dermaßen übertrieben gockelhaft ist, dass man da vielleicht ein bisschen fast drüber lachen muss. Aber auch, das ist irgendwie alles so grob und es ist so klischeehaft. Ey, also wirklich, so manchmal, ich weiß auch nicht, manchmal wirkte dieser Film, als hätte der einfach nur so eine Liste von Buzzwords, die er dann so abarbeitet, weil er weiß, dass eh keine Gegenfragen kommen. Also, soll ich jetzt wirklich schockiert davon sein, von der Szene, soll ich dem Film das abkaufen, dass ein erfolgreicher, voll im Saft stehendes Produzenten-Arschloch wie Dennis Quaid, der unfassbar viel Kohle macht und über Leichen geht und kein Gewissen hat, so ein Harvey Weinstein-Typ, dass der sich am Telefon, am Handy mit irgendwem drüber unterhält und ihn dann auf einmal diesen random Trivia-Fakt sagt, ach so, ey, weißt du übrigens, ab 30 sind Frauen nicht mehr. So, weißt du, das wirkt wie so ein Meme. Das ist so,
das meine ich halt so mit dem Vorschlaghammer. Müde. Mit dem Vorschlaghammer muss dir alles ins Gesicht geprügelt werden. Das kann halt schnell auslaugen.
Ja, genau. Oh, ja, ich fühlte mich auch ausgelaugt. Und mich nervt nicht nur, dass es so plump ist, sondern dass es auch so, das wirkt so unehrlich. Das wirkt so krass konstruiert. Das ist doch wenn ich diese Figur ernst nehmen würde, dann ist das was, darüber würde der sich doch nie noch mal mit seinen Kollegen, die mutmaßlich was Ähnliches machen wie er und in einer ähnlichen Position sind, würde er sich doch nie drüber unterhalten, weil das ist so Allgemeinwissen. Das müssen die doch nicht noch mal austauschen. Nein, das sagt Dennis Quaid nur, damit ich als Zuschauer ganz erschrocken bin und was für ein Arschloch, hat er das gerade wirklich gesagt? Und ich denke mir, ja, das hat er gesagt, weil es eine plumpe Figur in einem plumpen Film ist. Und da fängt es an, mich zu nerven. Aber sorry, pass auf, gleich bist du wieder. Ich gehe jetzt endlich mal auf das ein, was du konkret gesagt hast, sorry. Das Ende. Ich glaube, überraschenderweise, das Ende gefällt mir sogar noch besser als dir. Weil ich verstehe voll, das ist fast auf einmal wie ein anderer Film und es ist drüber. Dieses Drübrige, das mochte ich aber, weil da ich dem Film zugutehalten muss, okay, auch wenn er nicht landet bei mir, aber zumindest kann ich respektieren und ich finde es sympathisch, dass ein Film mit so einer grotesken Endszene endet, wie ich das in einem Mainstream-Horrorfilm lange nicht mehr gesehen hat. Also dieses Blutbad und dieses völlig groteske Monster und dieser Glibberschleim mit dem Gesicht von Elizabeth, der dann so in der Ritze des Sterns verschwindet. Das ist so, also da musste ich fast ein bisschen lachen, weil da dachte ich, okay, das ist, also da check ich, da bin ich mal ganz kurz mit dem Film auf einer Wellenlänge, weil der Film, der zwinkert mir zu, so, und ich zwinker zurück, weil ich denke, ja, okay, ja, alright. Da bin ich wieder bei Geschichten aus der Gruft und so. Hätte man damals das Budget gehabt, das wäre 100% exakt das Ende von so einer Episode gewesen. Und also ich feiere es nicht. Und auch da, wenn mir Leute sagen, Alter, ich habe sowas noch nie auf der Leinwand gesehen, ey, sorry, dann guckt mehr Filme, also ganz im Ernst. ja, nee, jetzt mal echt. Aber es ist mir nicht unsympathisch, sagen wir es mal so.
Ja, okay, pass auf, das Endbild mit dem Stern finde ich cute. Es ist cool. Das ist so, vor allem, ich bin großer Fan von klassischen Klammern in Filmen. Ich mag's, der Film fängt damit an. Klar, wenn man jetzt diese blöde Spiegeleiszene wegnimmt, dann ist es ja im Prinzip der Start mit dem Stern, ne? Und am Ende endet der mit dem Stern. So, finde ich nice, geht immer irgendwie für mich, finde ich cool. Aber der Aufbau dahin, diese letzten 20 Minuten, wo sie da als diesen großen Schleimklumpen da rumläuft, und ganz ehrlich, irgendwie fand ich das so, ich fand es irgendwie nicht lustig. Ich fand es teilweise sogar ein bisschen fremdschämenartig. Wenn der Kopf da weggeblasen wird und es wächst ein zweiter Schädel raus und dann kommt aus so einem Loch irgendwie so eine Brustwarze rausgefallen irgendwie. Das wirkte so komisch. Ich wusste einfach nicht, was der Film mir gerade für einen Ton vermitteln möchte.
Der will dich schocken.
Aber das ist so blöd. Ich finde das so albern.
Das habe ich noch nicht gesehen.
Ich fand das einfach klar, so albern. So.
Der ganze Film ist albern. Das ist also so gesehen, das ist fast wieder konsequent. Der dreht halt auch das, die Dummheit und das.
Ja, aber der war doch vorher in der ersten Hälfte nicht so blöd albern, was die Gore- und Body-Horror-Szenen angeht, oder? Also hab ich mir das eingebildet? Ich finde, zum Ende wird der so Comedy-artig. Also, komm mal, als sie da rumläuft und diesen ausgedruckten Gesicht von sich angetackert, zugegebenermaßen sieht unfassbar lustig aus. Also wie sie da vor dem Mike steht und mit einem schlecht ausgeschnittenen Bild von sich selbst dann so ins Mikro und die alle so, ah ja, okay, irgendwas ist nicht ganz okay, ne?
Keiner sagt, ich hab neuen Klingelton.
So, okay, das finde ich.
Kann irgendjemand bitte dieses Soundschnipsel extrahieren und daraus irgendwas machen? Das hätte ich gern.
Es ist so blöd und dann. Ich glaube, in einem anderen Film hätte ich das extrem lustig gefunden, weil ich einfach nur, wenn mir jemand das erzählen würde und mir dieses Bild zeigen würde, würde ich extrem lachen und würde denken, ja, Mann, das würde ich mir angucken. Aber im Verlaufe des Films und im kompletten Gesamtkontext finde ich diese Szene so völlig losgelöst und dämlich und über ein Maß drüber, dass ich es nicht unterhaltsam finde. Und da fängt der Film für mich an, sich einfach übermäßig zu ziehen, weil ich brauche diesen ganzen Kram nicht. Ich hätte es irgendwie lieber auf einer Note enden lassen, die ein Schlag ins Gesicht ist, trotzdem noch. Wo es irgendwie, ich weiß nicht mal genau wie, aber es muss doch eher ein Punch sein, als auf so einer plumpen, komödiantischen, sie explodiert förmlich Note. du hast ja wirklich einen Knall und dann so, wie so ein Böller zerplatzt sie dann. Nee, ey, sorry, aber die letzten Minuten, das Ende. Ich kann es verstehen, wenn Leute das geil finden tatsächlich. Bloß für mich persönlich kickt's einfach nicht. Und ich habe das habe ich bei den ganzen Filmen tatsächlich das Gefühl. Ich glaube, im Vergleich zu vielen anderen Filmen, die im Hype waren, wo ich das gar nicht nachempfinden kann, muss ich bei diesem Film tatsächlich sagen, ich verstehe zumindest bis zu einem gewissen Grad, warum der bei Leuten gut angekommen ist. So, da ist was, aber das klingt jetzt sehr gemein, aber wie du auch schon sagst, so vielleicht auch teilweise für Leute, die nicht viele andere Filme in der Richtung gesehen haben. Ich weiß nicht, ob das ein ganz, ganz dummer Vergleich ist. Keine Ahnung. No. Aber so für so, Faktoren, um die es sich in diesem Film dreht, mit diesen Schönheitsidealen und Business und sowas. Ich glaube tatsächlich, ich würde mir da eher noch mal ein Neon Demon angucken von Reffen.
Ey, Mann, Alter, ja, ohne Scheiß. Das war nämlich auch einer der Gedanken, der hatte ich beim ersten Mal, als ich in der Pressevorführung gesehen habe, und jetzt beim zweiten Mal. Ich würde jederzeit auf jeden Fall lieber noch mal einen Neon Demon gucken. Okay, weil gut. Auch da, also wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, wir beide sind ja auch so ein bisschen Reffen-Fanboys, ne? Und also es soll jetzt keine krasse Abhandlung über Neon Demon werden. Aber ich finde, man kann da schon ein paar Parallelen sehen, weil weil ich finde das Thema so äußerer Schein, wie viel ist Schönheit wert? Und ich glaube, der Claim von Neon Demon ist ja auch Schönheit, wie war der Claim? Ist nicht das einzige, Schönheit ist alles oder wieso?
Ja, ja.
It's not the most important thing, it's the only thing oder irgendwie sowas. Also, dass da extrem viel Wert auf den äußeren Schein gelegt wird, ist auf jeden Fall ein Grundthema des Films. Dann mag ich die Stilistik eines Reffen, und da sind wir wieder bei dem, was ich am Anfang gesagt habe, oder was wir am Anfang sagten. Die mag ich viel lieber, weil der sich wirklich mal ein paar abgefahrene Sachen traut. Und also so einen Reffen-Film erkennst du immer sofort. Und der Typ hat halt die Eier, einfach mal 2 Minuten auf eine Tür zuzuzoomen. So, das ist einfach, das kann man kacke finden, aber da fängt's für mich an, stilistisch wirklich interessant zu werden. Da fängt's an, dass ich sage, okay, das hat wirklich Eier. Das ist mutig, das ist inszenatorisch. Ist das was ganz Spezielles, was ganz Eigensinniges? Das kann voll nach hinten losgehen für manche Leute, aber das ist zumindest, ist das eine eigene Vision, ein ganz eigener Geschmack. Und den sehe ich bei Substance fast gar nicht. Und, also, wenn man's möchte, und ich habe das ja manchmal ganz gern, aber der ist dann halt wirklich so ein bisschen edgy. Also, ich muss jetzt nicht in The Substance eine Sexszene mit einer Leiche sehen, aber Neon Demon, sagen wir mal so, hat eine. Und The Substance, da sehe ich relativ wenig, was ich edgy finde, außer wenn mir, weiß nicht, 3-mal hintereinander in Nahaufnahme gezeigt werden soll, wie sich jemand einen Zahn rauszieht in The Substance. Und da denke ich, das ist vielleicht so ein bisschen, wenn du in dem Fahrwasser von den ganz Großen versuchst mitzuschwimmen, unweigerlich denkt man dann, ja, fand ich in die Fliege aber irgendwie alles geiler. So,
das habe ich aber auch ein bisschen das Gefühl gehabt. Ich glaube, weil wir gerade erst den Film gesehen haben.
Ja. Ja, klar. Und ich meine, ey, natürlich, du machst einen Body-Horror-Film und ich weiß nicht mal, ob die Regisseurin sagen würde, okay, das ist jetzt wie mein Body-Horror-Film, aber es ist auf jeden Fall ein ganz klares Element und damit wurde auch immer geworben locker. Und irgendwie, also wenn du über Substance redest, redest du auch über den Body-Horror. Und auf der einen Seite, da bin ich jetzt auf der Seite der Verteidiger des Films. Auf der einen Seite finde ich es cool, dass ein Film Erfolg hat, der eindeutig zumindest so mit einem halben Bein im Body-Horror-Genre steht. Das finde ich geil, weil man das jetzt nicht mehr so oft sieht. Und ich meine, das muss auch erlaubt sein für andere, außer David Cronenberg, Body-Horror zu machen. Weil ich meine, also auch von Cronenberg so, seine letzten Filme, die haben mich jetzt auch nicht mehr so umgehauen. Ich habe das Gefühl, der irgendwie hat jetzt auch alles gesagt, was er sagen wollte. Und dass jetzt andere Leute sich ranwagen, das finde ich cool, 100%ig legitim. Ja, yeah, go for it. Aber das nimmt dich halt irgendwie nicht auf, das schützt dich nicht vor einem Vergleich. Und den verliert The Substance halt krachend. Also wenn die Großmeister des Genres das vor 35 Jahren schon geiler gemacht haben, dann sitze ich da so ein bisschen und bin frustriert, weil ich sehe, was The Substance hätte sein können und eigentlich auch sein müssen und es aber nicht geworden ist. Und das ist unter dem Strich, finde ich das ein sehr ernüchterndes Guckerlebnis.
Ja. Ja, aber ich glaube, da geht's halt wieder zurück Richtung persönliche Präferenz ganz einfach, weil wie gesagt, ich sehe, was der Film hat im Kern und ich kann halt nachempfinden, warum Leute den wirklich geil finden. Aber für mich hat einfach so viel nicht funktioniert, dass der bei mir eher auf so einem Mittelfeld spielt. Ich glaube, ich habe ihm jetzt tatsächlich bei Letterboxd irgendwie so 3,5 von 5 gegeben oder 3 von 5.
Ich glaube.
Aber da ist ein halber Stern auf jeden Fall sehr großzügig gewesen obendrauf. Weil ich halt gefühlt habe, da ist halt irgendwas, was ich sehr cool finde. Und ich glaube, ein großer Teil für mich ist einfach diese Substanz an sich und die Idee dahinter. Die mag ich sehr gerne, aber dieses Konstrukt drumherum, die der Film gebaut hat, da gibt es so viele löchrige Stellen, die das Konstrukt für mich so zum Einbrechen letztendlich bringen. Und dann, ja, bin ich tatsächlich leider eher enttäuscht und gehe aus diesem Film raus mit einem Gefühl von schade, dass ich nicht das Gleiche fühle wie anscheinend alle anderen.
Ja, auf jeden Fall. Ey, und wirklich, du hast das ein paar Mal gesagt, ich habe es am Anfang gesagt und auch immer wieder mal. Und das ist jetzt auch bei diesem Film nicht anders. Bitte denk doch nicht, dass wir oder ich speziell mich dahin setze und im Vorfeld schon einen Film anmache oder ins Kino gehe mit der Maßgabe, den jetzt scheiße zu finden. Also wirklich, auch meine Lebenszeit ist begrenzt. Ich möchte doch gute Filme sehen. Und ähnlich wie du, ich finde es eher schade, wenn ich irgendwo rauskomme und ich denke mir so oft, ey, ich wünschte, ich könnte sehen, was ihr seht. Ich sehe es einfach nicht. Ich möchte das doch auch geil finden. Ich möchte doch einen neuen Film haben, bei dem ich mich jetzt schon freue, den auf Blu-ray zu kaufen, mir die Extras anzugucken und den noch ein paar Mal zu sehen, den mit Leuten zu gucken, den Leuten zu zeigen und dann drüber zu diskutieren, ist doch alles geil. So, deswegen bin ich doch derjenige, der am meisten enttäuscht ist, wenn ein Film nicht so geil ist, wie ich ihn mir gewünscht habe und wie ich ihn gern gehabt hätte. Von daher so dieses Gefühl, ja, ich sehe es nicht. Ey, und wirklich, so manchmal, ich denke ganz im Ernst, so manchmal habe ich das Gefühl, dass so wenn so ein Film einmal so einen Ruf weg hat, dann hat er den auch erstmal. Und ich glaube, The Substance ist so ein Fall. So da ich glaube, ganz viele Leute, die wissen tatsächlich im Vorfeld schon, ob die den Film mögen werden, weil alles, was sie darüber gehört haben und vermeintlich über den Film wissen, das spricht jetzt schon so dermaßen zu denen, dass das, was der Film ihnen zeigt, das bestätigt sie sowieso nur in dem, was sie denken. Ich glaube, das ist so ein ganz großes, für mich zumindest, aus meiner ganz objektiven Warte, natürlich, aus wessen denn sonst, aber ich glaube, das ist so ein ganz großes Problem, was ich mit The Substance habe. Ich habe das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, ich habe das Gefühl, das ist ein Film aus seiner Bubble für seine eigene Bubble. Und ich kann mir nur schwer vorstellen, wie irgendjemand anders von dem Film erreicht werden sollte, der vielleicht erreicht werden sollte. Also wenn der Film wirklich eine Anklage ist, wenn er wirklich das System anklagt und uns nochmal sagt, ey Leute, Männer sind Schweine, das Showbiz ist verkommen, Frauen leiden unter diesem Schönheitsdruck. Das sind alles, wirklich, das sind alles völlig valide Gründe, einen Film zu machen. Aber so wie sich The Substance für mich darstellt, sprichst du damit nur die Leute an, die das ohnehin schon wissen oder zu glauben wissen. Und die Leute, also wenn irgendjemand sich wirklich dachte, dass ein alter weißer Mann Dennis Quaid sieht und dann ganz betroffen ist und in sich reinhorcht und sich fragt, bin ich vielleicht dieser Mann? Sollte ich meine Art, mich Frauen gegenüber zu verhalten, sollte ich die überdenken? Das finde ich total naiv. So, und ich spreche jetzt nicht davon, dass mein fragiles männliches Ego von so einer albernen Figur wie Dennis Quaid irgendwie angegriffen wird. Nee, fast noch schlimmer, ich zucke nur mit den Schultern, weil ich denke, ja, okay, das ist die nächste Karikatur eines Arschlochmannes Nummer 4867. Ich kann sie schon gar nicht mehr zählen. Der geht hier rein, da raus. Worüber alle reden, ist die Shrimp-Szene. Haha, Meme in the Making. Danke, haben wir das auch. Social Media Manager freut sich. So, aber da ist keine, ja, aber Substanz ist da auch nicht. Und dann habe ich eher das Gefühl, dass sich dieser Film einen Bärendienst erweist. So, weißt du, und wenn wir schon im Fanfiction-Modus sind, was wir gern gehabt hätten, weil ich es vorhin gesagt habe, der Film ist so safe edgy. Geil hätte ich es gefunden. Und da sind wir wieder in dem Bereich, wo es vielleicht richtig spannend geworden wäre, wenn der Film so mutig gewesen wäre und zu sagen, ja, okay, meinetwegen, Dennis Quaid ist ein Arschloch. Aber Elizabeth, die ist auch ein Arschloch. So, weil der Film, ich habe das Gefühl, der Film sagt, das System ist verkommen. Das System ist unmenschlich. Das System ist scheiße. So, ja, aber Elizabeth hat in dem System sehr gut und sehr lange und sehr erfolgreich hat die da ordentlich mitgemacht. Die hat ein Spiel gespielt und sie hat das gerne gespielt mit großer Begeisterung, bis sie irgendwann angefangen hat zu verlieren. Und ab dem Moment ist auf einmal das Spiel scheiße. Und ich soll alle, die das weiterspielen, soll ich auf einmal auch scheiße finden. Und da denke ich mir, nee, so einfach ist es nicht. Hätte der Film den Mut gehabt zu sagen, so, ja klar, aber weißt du was, Elizabeth, hör auf, dir selber weh zu tun. Was hast du denn erwartet? Du bist eine Frau um die 50 und hast eine Aerobic-Show. Ja, was dachtest du denn? Wie lange willst du das denn machen? Bist du 60 bis 70, 80? Du wirst irgendwann ein Witz. Hast du dir keine Gedanken gemacht, wie es weitergehen könnte? Ja, ey, sorry, aber dann spielst du das Spiel vielleicht nicht so gut wie andere. Vielleicht ist Dennis Quaid ein besserer Spieler in dem Spiel als du. Und jetzt kannst du dir wahnsinnig leid tun und du kannst die Faust zum Himmel recken und das System anklagen. Aber das System, ey, sorry, du bist auf dieser Welle so lange gesurft, bis du vom Brett gefallen bist. Und jetzt auf einmal beschwerst du dich über die Welle. Und so einfach ist das nicht. Sorry. So, weißt du, wenn der Film in so eine Richtung gewesen wäre, das hätte ich geil gefunden. Und da auf einmal, dann sind wir nämlich auch wieder in dem Punkt, dass die Satire funktioniert. Weil Satire, die nicht wehtut, die nicht irgendwem auf die Füße tritt, die verpufft. Die hat für mich wenig Mehrwert. Und wäre dieser Film, wäre in die Richtung gegangen, die ich jetzt gerade skizziert hätte, da hätte man sich richtig schön drüber streiten können, weil auf einmal sind die Frauen angepisst, auf einmal sind auch die Männer angepisst, dass sie wieder mal so dargestellt werden. Und plötzlich sind wir im Dialog und dann kommt vielleicht was raus. Aber so ist der so grob und so plump und so schwarz-weiß, so holzhammermäßig und auch von vornherein so klar, der fügt überhaupt keine neue Nuance hinzu, da ist kein neuer Gesprächsbeitrag, dass ich darin eigentlich das größte Problem von The Substance sehe und deswegen hat er mich beim ersten Mal ernüchtert und beim zweiten Mal echt sauer gemacht.
Ja, ich glaube, wir haben so ziemlich schon alles zu diesem Film gesagt.
Wahrscheinlich.
Ich wiederhole mich, glaube ich, jetzt auch mittlerweile schon, wo ich sage, ich finde ihn jetzt nicht großartig, ich finde ihn aber auch nicht extrem scheiße. Für mich ist er halt gutes Mittelmaß, so muss man dazu sagen. Aber ich hätte mir grundlegend einfach halt erhofft, dass ich das gleiche empfinde wie so viele andere. Und ich finde es tatsächlich ein bisschen überraschend. Klar, das bricht jetzt mit dem, was ich eben gesagt habe, dass ich verstehe schon, warum Leute den geil finden, so was da ist drin. Aber ich finde es überraschend, dass ich fast ausschließlich nur Positives davon sehe. Vielleicht habe ich da aber auch nicht groß genug reingeguckt so in die Kritiken. Aber so grundlegend, gerade unter Kritikern, glaube ich, ist es so ziemlich der heilige Gral dieses Jahr gewesen. Und das finde ich dann doch ein bisschen sehr überraschend. Also wie krass er jetzt gerade rausbricht. Wiederum, viele Leute fanden auch Terrifier 3 extrem geil und da waren wir auch vielleicht ein bisschen enttäuscht. So. es kommt halt immer wieder zurück Richtung persönliche Präferenzen und gerade bei solchen Filmen, bei so einem Film finde ich das wiederum ganz interessant. Ich glaube, ich nehme lieber einen Film, der spaltet und der Diskussion hervorruft, als so ein plumpes, langweiliges Ding, worüber nach ein paar Tagen eh keiner mehr redet, weil es ist gar nicht mehr überhaupt wert, über diesen Film zu sprechen. Und dafür schätze ich es halt sehr, dass dieser Film existiert. Ich bin nach wie vor halt mega interessiert, was die Regisseurin noch so bastelt, weil ich bin großer Fan von ihrem Erstlingsfilm. Ich mag grundsätzlich die Art, glaube ich, wie sie an Filme rangeht, aber bei Substance hat sie einfach über so ein Ziel übersprungen, was sich für mich nicht so richtig belohnt angefühlt hat. Und deswegen gucke ich da gerne noch weiter drauf, was sie noch so macht. Ich beteilige mich sehr, sehr gerne, jetzt, wo ich den Film auch selbst gesehen habe, an jeweiligen Diskussionen. Deswegen freue ich mich da auch schon sehr, vielleicht ein bisschen im Discord mit anderen zu sprechen oder halt hier in den Spotify-Kommentaren oder sonst wo. Wie gesagt, ja, es ist trotzdem ein interessanter Film, weil er halt gerade, glaube ich, so polarisiert.
Also da muss ich dir vollumfänglich zustimmen. Das sehe ich nämlich ganz genauso. Mir ist immer ein Film lieber, der auf eine interessante Art scheitert, als so ein, der es so super sicher spielt. Und ich weiß, ich habe auch The Substance vorgeworfen, dass er es sehr, sehr sicher spielt und nur so safe-edgy ist. Und dazu stehe ich auch. Aber was ich meine ist, als Gegenzug, weiß ich nicht, so der nächste Film von so einem André Ovredal oder so, weißt du, den du guckst und direkt wieder vergisst. Oder halt mein Lieblingsregisseur natürlich für alle Zeit, so ein James Wan oder so, wo ich jetzt schon weiß, wie der nächste Film von dem wird. Also da ist mir auf tausendmal ist mir so ein The Substance lieber, weil man über den so richtig schön diskutieren kann. Und da stimme ich dir, wie gesagt, voll zu. Das ist cool, dass wir diese Diskussion führen. Und ey, ähnlich wie du, ich habe das Gefühl, das muss man auch noch mal sagen. Ne? Deswegen sage ich es jetzt noch einmal explizit, falls der eine oder andere da mich ein bisschen missverstehen möchte. Ich habe nichts per se gegen einen Message-Film. Ich bin kein Fan davon. Ich habe das Gefühl, dass eine ganz krasse Schieflage sich in den letzten Jahren entwickelt hat, dass die Message mittlerweile wichtiger ist als alles andere. Hauptsache, die Message stimmt. Dann denke ich mir, nein, so sehe ich das nicht. Aber okay, das ist auch eine persönliche Präferenz. Aber das Problem in diesem Fall ist jetzt nicht, dass es beispielsweise ein Film von einer Frau ist, die auch ihre ganz eigenen autobiografischen Erfahrungen und Erkenntnisse, und das hat sie auch gesagt, natürlich da offensichtlich verarbeitet. Nee, also das ist, ich stelle mich nicht hin und finde den Film ähnlich wie du. Ich mochte Revenge, fand ich auch ziemlich cool von ihr. Den mochte ich. Der hatte einen geilen Style, der hatte eine ganz klare, einfache Geschichte. Ich fand die Heldin in Revenge, die war so fucking cool. Das war ein richtig cooles, toughes Mädel. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und gerade, lass uns mal ein paar Jahre zurückdenken. Es gab so viele geile Horrorfilme, gerade von Frauen in den letzten Jahren. Wir hatten Jennifer Kent hat Babadook und Nightingale gemacht. Speziell Nightingale. Fand ich richtig super. Wir haben über Jennifer's Body gesprochen von Karen Kusama. Die hat auch Invitation gemacht. Zwei auch ziemlich coole Filme. Julia Ducournau, die hier Raw und Titan gemacht hat.
Ja,
Titan, fand ich, war ein Phänomen. Den fand ich richtig geil. Auch Raw fand ich schon sehr stark. Hier, A Girl Walks Home Alone at Night von Anna-Lily Amirpour.
Amirpour, ja.
Ein paar Jahre vorher noch war Mary Harron mit American Psycho. So, weißt du, wir hatten Catherine Bigelow mit Near Dark 1987 und so. Also, so, weißt du, wir können jetzt ganz weit zurückgehen. Also, das Problem ist wirklich nicht, und das sage ich an dieser Stelle wirklich genau extra deswegen nochmal, ich finde Substance nicht scheiße, weil eine Frau da auf dem Regiestuhl war und der Film per se einen feministischen Anspruch hat. Das kann sehr, sehr gut funktionieren. Ich habe gerade ein paar Beispiele aufgezählt, da hat es ziemlich gut funktioniert. Aber für mich hat es in The Substance eben nicht funktioniert, weil er entgegen seines Titels nahezu gar keine Substanz hat, sondern sehr, sehr viel Oberfläche ist, sehr, sehr viel Bling, 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 sich permanent selbst bestätigt und dabei sehr, sehr wenig Neues anbietet, was wir nicht ohnehin schon wissen. Und erschwerend kommt hinzu, dass der halt dann einfach mit 2 Stunden 20 viel zu lang. Das wäre das so ein 90-Minuten-Film, so, ja, okay, gut. Aber, also der hat meine Geduld wirklich sehr, sehr strapaziert, dafür, dass extrem wenig für mich unterm Strich bei rumkam. Und deswegen ist die Sache ganz einfach. Ich fand The Substance sehr enttäuschend, grotesk, überhyped. Ey, nicht weniger und nicht mehr. Es ist halt auch nur ein Film, der für mich nicht funktioniert hat. So, das war's. Jetzt können wir uns alle wieder abregen. Alles ist cool, keiner muss sich streiten. Und wir gehen einfach so weiter durch unser Leben. Easy.
Jo. Und ich hoffe, dass ihr da draußen auch noch weiter durchs Leben geht und unseren Podcast trotzdem hört, auch wenn wir vielleicht gerade in ein paar Punkten euren Lieblingsfilm des Jahres geroastet haben. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass viele von euch The Substance definitiv auf Platz 1 haben werden dieses Jahr. Weil haben wir jetzt auch einfach öfter schon gelesen. Und daran ist ja auch, wie gesagt, nichts falsch. Ich liebe es, wie gesagt, wenn Leute auch aus unterschiedlichen Gründen halt Filme extrem abfeiern. Wir werden auch noch mal uns irgendwie zusammensetzen und mal überlegen, wenn man jetzt so retrospektiv einfach auf das ganze Jahr guckt, so, was ist da eigentlich so unser Nummer 1 gewesen, wenn man das überhaupt so einfach festlegen kann. Aber grundlegend hoffe ich trotzdem, dass ihr mit diesem Cast hier Spaß hattet. Ich glaube, das war mal wieder nach längerer Zeit eine eher hitzigere Unterhaltung über einen Film. Hoffentlich war es interessant anzuhören.
Ey, das hoffe ich auch. Und wirklich, also ich habe das am Anfang gesagt und ihr könnt mir das jetzt als Schleimerei vorwerfen, aber ich meine das ganz ehrlich, wir sind wirklich oft auf unserem Discord und wir kriegen ja auch mit, wie eure Wortmeldungen auf Instagram sind, auf den Quatsch, den wir da so machen und so. Und wir haben euch wirklich als extrem cool und entspannt und offen, also kennengelernt. Wir sind ja alle Horrorfans. So, yes. Deswegen mache ich mir keine Sorgen. So, der eine oder andere, der wird jetzt vielleicht ein bisschen mit den Zähnen geknirscht haben, weil er es völlig anders sieht. Das ist auch absolut okay, wirklich. Ihr könnt einen langen Text schreiben, warum wir das alles ganz falsch sehen und den Film gar nicht verstehen. Und er ist so genial und wir checken es noch nicht. Das ist alles zu 100% okay. Alles ist cool. Wir sind Freunde. Wir mochten einfach nur The Substance nicht. Mehr ist es nicht. Wir wollen aber auch niemandem da irgendwie in Abrede stellen, wenn dieser Film zu dir, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, ganz speziell gesprochen hat. Deswegen echt alles cool. Nächstes Mal in der nächsten Episode machen wir ein bisschen was anderes. Ich will es noch nicht ankündigen, falls es doch nichts wird. Das wird dann ein bisschen peinlich. Aber da kommt mal wieder etwas, da probieren wir mal ganz leicht etwas Neues zu machen. Und ansonsten, wie so oft, bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Sehr cool, wenn ihr uns Feedback, Kritik, Anregungen, Lob und so weiter dalasst, auch wenn ihr nicht unserer Meinung seid, wenn ihr konstruktiv und fair bleibt. Cool, wir haben es auch probiert. Mir ist es zu 78% gelungen, fair zu bleiben bei dem Film. Mehr war ich heute, glaube ich, nicht bereit. Genau, seid auf Instagram dabei, der Horror-Podcast. Checkt auch ruhig mal unsere Steady-Seite, wenn ihr da Bock drauf habt. Oh, und ganz wichtig, Achtung, eine kleine Aufforderung, eine kleine Bitte. Was unserem Podcast hilft, ist nicht nur, wenn ihr uns ratet. Ich mache das auch irgendwie nie, weil ich es vergesse bei Podcasts, die ich mag, aber es ist echt wichtig. Und jetzt kommt der Knaller. War mir auch nicht klar. Wenn ihr uns folgt auf Spotify, ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, welcher wahnsinnige Algorithmus da schon wieder zugeschlagen hat, aber mir hat neulich jemand, der sich sehr gut mit dem Thema auskennt, also ein Macher aus der Szene, der viele Podcasts produziert, hat mir gesagt, dass das total wichtig für Podcasts sei, wenn ihnen viele Leute folgen. Also nicht nur das Rating, sondern eben auch die Rate der Follower. Das heißt, wenn euch das nicht allzu sehr stresst, dann denkt doch drüber nach, uns vielleicht einfach echt zu folgen. Das pusht unseren Podcast so ein ganz kleines bisschen. Und dann können wir noch viele, viele Episoden machen, über die ihr euch so richtig schön aufregen könnt, wie dies. So, damit bin ich raus. Vielen Dank. Haut rein. Und Kolja, wie immer, als letztes hören wir jetzt dein Stimmchen.
Wir werden alt und das ist okay.
Wow, ey.
Oh Mann, ey.
Cool.
Menschen wollten schon immer anerkannt werden, das liegt in ihrer Natur. Aber früher wollten Menschen für ihre Errungenschaften anerkannt werden. Jetzt wollen sie nur noch gesehen werden. Diablo Cody.